finally.
Ja, das ist jetzt aber wirklich ganz komisch, fühlt sich das an.
Yes. Das ist wie so ein bisschen zum ersten Mal so mit der neuen Freundin, ne? Oder so. Schräg. Wirklich schräg. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ein bisschen, also ich merke, ich bin ja sonst total routiniert. Ich bin so ein bisschen, das kribbelt so ein bisschen. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Ich bin unter Strom. Also ich bin unter Strom. Ja, ich bin nicht nur negativ, Gott sei Dank. Und bevor wir jetzt hier in diesen Podcast gehen, von dem ich irgendwie auch dachte jetzt gerade, ist total eigenartig, dass man so schnell, ich wusste jetzt gar nicht, wo muss ich denn auf Aufnehmen drücken hier, wie schnell man sowas alles vergisst, wenn andere Dinge wichtiger werden. Also erstmal, wir kommen ja nachher vielleicht nochmal genauer drauf, aber zu Beginn muss ich es einfach sagen, vielen Dank an das, was da so jetzt gerade passiert. Vielen Dank an das, was du für mich getan hast, dass du aufmerksam gemacht hast darauf, für meine Familie getan hast, und vielen Dank an alle Leute da draußen. Das, was da jetzt passiert ist als Reaktion auf diese furchtbare Nachricht, was meine Frau betrifft und meine Familie betrifft, das ist auf mehreren Ebenen von unschätzbarem Wert. Für mich, für meine Frau, für mein Kind, für meine Familie. Aber ich versuche es auch zu nutzen für unsere Community, also für uns, also die wir uns immer als uns bezeichnen. Also diese Gruppe von Menschen, die gerade die Welt nicht versteht und versucht, an einem Strang zu ziehen, was ja durch das, was passiert ist, einmal mehr bewiesen ist. Es ist wirklich sehr, sehr viel Geld eingegangen, womit, glaube ich, du nicht gerechnet hast und ich auch nicht, dass so viel Geld da reingekommen ist. Und in so kurzer Zeit ist hier so unfassbar viele große Summen, von denen man denkt, da hat aber jemand wirklich tief in die Tasche gegriffen, aber auch dieses große Zeichen, dass jemand sagt, es ist sowieso nicht viel da, aber ich spende einen kleinen Beitrag. Also das ist wirklich diese enorme Bandbreite, zeigt ja auch, wie enorm unterschiedlich wir alle verdienen oder gestellt sind im Leben. Also, und aber jeder hat was abgegeben und das ist total toll. Und es ist aber nicht nur das passiert, dass auf diese GoFundMe-Sache viel Geld eingegangen ist, sondern es ist auch auf meinem Konto über diesen Spendenbutton und über PayPal und per Post sind hier Gelder gekommen und gute Wünsche gekommen und Gedanken gekommen und liebe Zeilen gekommen. Ich mache diesen Podcast hier bewusst aus dem Wohnzimmer, weil in meinem Büro kein Platz ist. Also da stehen jetzt auch Dinge, weil ich ja den ganzen Haushalt schmeißen muss. Und für mich ist hier in diesem Haushalt momentan Ordnung total wichtig, damit Valentina es schön hat. Und darum habe ich mein Büro quasi zur Abstellkammer erklärt. Alles, was, von dem ich nicht genau weiß, wo kommt das jetzt hin, kommt jetzt ins Büro, damit alles andere für Valentina hier so ist, wie es einfach immer war. Und auch so, bis meine Frau wieder da ist und bleiben wird. Und da stehen aber eben auch, da liegen Berge von Post und diese kleinen Päckchen und Pakete, in denen Honig war, Marmelade war, Briefe war, Geld war, Steine. Gestern habe ich einen Kristallengel bekommen. Also diese Welle ist unglaublich. Und das, was das mit mir macht, es ist als Künstler, ist das immer so. Also ich bin 40 Jahre auf der Bühne und 40 Jahre hat man, tatsächlich fast 40 Jahre, naja, 30, nee, fast 40 Jahre, hat man als Künstler, man hat der einzige Blick, also es gibt viele unsichere Blicke, aber welcher immer unsicher ist, das ist der Blick aufs Konto. Das ist immer eine Sorge, die man mal mehr, mal weniger mit sich schleppt. Vor allen Dingen immer dann, wenn man eben nicht nach Erfolg streben kann. Und ich sage bewusst nach Erfolg streben kann, weil ich mir das nicht auf die Fahne schreiben möchte, dass ich so ein bisschen immer gegen den Strom bin. Ich bin das einfach. Das ist etwas, was mir in die Wiege gelegt ist und so. Deshalb bin ich einfach so. Das kann ich mir nicht anrühren. Aber deshalb bin ich eben nicht jemand, der sagt, ich muss das und das sagen, damit ich da und da hinkomme oder so. Das war ich nie. Und deshalb war das immer so, dass das Finanzielle natürlich immer ein Auf und ein Ab ist und das immer eine Sorge begleitet hat. Und durch dieses Geld, was ich jetzt bekommen habe, ist es in dieser wirklich schweren und echt schlimmen Zeit, wo es von einer Minute auf die andere wirklich von oben nach unten gehen kann und wieder zurück. Denn das muss man einfach sagen, es ist wirklich Boden weg gewesen und Himmel eingestürzt. Und irgendwann denkt man, es hat sich gefangen, aber dann passieren wieder Sachen, wo es zurückkommt. Und wenn man in dem Moment noch nicht mal ein Müh eines Gedankens darüber verschwenden braucht, wie das Ganze denn finanziell aussieht. Denn das ist so ein Polster, was ich jetzt bekommen habe, dass ich bei dieser ganzen Behandlung, die ja ein Jahr dauern wird, eben nicht ein einziges Mal an irgendwas, ich brauche nicht ans Finanzielle denken. Das brauche ich tatsächlich wirklich nicht. Ich brauche das nicht, wenn es um Absagen geht, denn ich habe mir einen Therapeuten gesucht, der mich beraten hat, was Valentina betrifft. Und er hat mir angeraten, Sie dürfen nicht alles absagen, weil sonst glaubt Ihre Tochter eben, sie darf auch alles absagen. Dann sagt sie, Papi schafft das nicht zu arbeiten, dann brauche ich ja in der Schule auch nicht Gas geben. Deshalb müssen Sie zwischendurch, müssen Sie einen, naja, so ein bisschen so ein Arbeitspensum einhalten. Aber das funktioniert natürlich nicht. Und das Problem ist auch, was sagt man ab und was nicht? Da kommen wir vielleicht nachher noch zu. Aber zumindest diese Entscheidung, nicht unbedingt finanziell abhängig davon zu machen, was sagt man jetzt ab und was nicht, sondern dass man einfach sagt, da geht es einfach nicht. So wie ich jetzt zum Beispiel Dresden abgesagt habe, weil es ist einfach 6 Stunden Autofahren dahin und 6 Stunden Autofahren zurück. Und dadurch ist man so kaputt, dass man dann ja auch 2 Tage anschließend kann ich den Haushalt hier nicht schmeißen. Am Sonntag bin ich im Thalia Theater für 3 Stunden, da können wir auch gleich noch drüber sprechen. So, das wäre aber mit Dresden zusammen, wären das 2 Tage, die weg gewesen wären und dann noch eben einen Tag zusätzlich noch, an dem ich einfach hier nicht hinterherkomme, weil ich ja den Hund noch habe und so. Also, ich brauche also bei den Absagen nicht auf mein Konto gucken. Ich brauche, auch wenn es um Valentina geht, ich brauche einfach überhaupt nicht gucken, wo muss ich Geld an die Seite legen oder wo brauche ich sparen. Ich brauche definitiv kein Geld sparen in dieser Zeit. Und das fängt dabei an, dass meine Frau eine Chemotherapie hat und zum Beispiel sich jetzt, das ändert sich ja der Geschmack auch dauernd und das ist ganz furchtbar und das klingt auch vielleicht jetzt ein bisschen blöd, aber wenn ich der was mitbringe, wenn die irgendwie einen Heißhunger hat auf irgendwas, dann muss es ein Zitronenröllchen sein. Und wenn ich ein Zitronenröllchen nicht kriege, dann hole ich ein Mandarinenröllchen. Und das Mandarinenröllchen geht aber nicht. Das funktioniert. Versucht sie dann zu essen. Und dann sagt sie, bring mir nicht immer 2 Sachen mit. Und dann, ich wege dann lieber gar nichts. Und dann sage ich, nein, ich bringe dir lieber 2 Sachen mit. Also ich muss überhaupt nicht, ich kann ein bisschen klotzen. Sagen wir mal so, wenn es um solche Kleinigkeiten geht, kann ich ein bisschen klotzen. Aber es gibt noch 2 weitere Punkte. Der zweite Punkt ist, was das mit mir gemacht hat, ist natürlich die Freundschaft mit dir, dass du das in die Wege geleitet hast. Denn bei uns gab es ja auch mal Zeiten, wo wir uns nicht verstanden haben und wir haben zusammengearbeitet und das hat nicht geklappt. Und wir sehen uns gar nicht so oft. Die Leute glauben, glaube ich, immer, dass wir uns sehr oft sehen. Wir sehen uns viel zu selten. Sonst würde mein Büro ja auch nicht voll stehen und deins auch nicht, mit Geschenken für mich und mit Geschenken für dich. Und das war natürlich jetzt etwas, wo ich so dachte, ja, das macht natürlich einen Freund aus, der sofort nach Lösungen sucht, gar nicht sich mit den Problemen beschäftigt, sondern gleich sagt, wie kommen wir da raus? Wie können wir dem helfen? Das war das Zweite. Und dann nach all diesen Anfeindungen im letzten Jahr fängt man an zu zweifeln. Also ich habe immer so Zweifel, ob die Leute, die kommen in die Shows oder so, dass man, also Georg Preußer hat mal zu mir gesagt, sieh dich mit dem Publikum nicht als Kreis. Du musst immer eine Acht sehen. Zwischen dir und dem Publikum gibt es eine Schnittmenge. Und das ist dieses, sonst wirst du mit dem Publikum zu eins. Das ist nicht gut für deine Psyche und was weiß ich und so und so. Und ich habe das, ich, Ich habe nie gewusst, gerade in den letzten Jahren habe ich natürlich oder in den letzten Monaten habe ich sehr, sehr, sehr gezweifelt, ob das, was ich da tue, richtig ist, ob ich der Querulant bin, ob ich das Land bekämpfe oder ob ich auf der schlechten Seite bin oder ob wir uns alle irren, ob wir aber diese irrsinnige Welle der Solidarität hat mir gezeigt, dass das gar nicht so sein kann. Denn ich will noch nicht unken, aber ich habe von nicht einem einzigen Kritiker, und vielleicht wissen das ja nicht alle, was passiert ist, aber es stand ja sogar in der Mopo, nicht ein einziger Kritiker hat mir irgendwas geschrieben. Du, ich habe da gehört oder so. Keiner. Keiner von den Leuten, die mich gecancelt haben, keiner von den Leuten, die mit denen ich diskutiert habe, keiner von den Leuten. Und ich will das jetzt nicht abschließend behaupten, dass das so ist, weil wir gehen ja jetzt erst eigentlich raus mit Informationen. Vielleicht kommt ja dann noch der ein oder andere. Bislang aber glaube ich, ich habe so viele Leute, meine Frau hat über den Friseursalon ja auch Informationen bekommen, dass es gewisse Leute gab, die diese Info gelesen haben bei Mopo, dass du diese Spendenaktion gestartet hast und dass so viele Leute, ich meine, das muss es ja auch erstmal in die Presse schaffen, dass so viele Leute für mich spenden, dass selbst jemand bei der Mopo überrascht ist und sagt, das ist ja wirklich unglaublich, diese Welle der Solidarität. Was mich geärgert hat, sie haben mich nicht angerufen, sie haben nach meinem Namen gerufen, was haben auch gar nicht gefragt, ob wir es veröffentlichen sollen, weil wir hatten ja einen Grund, warum es nicht veröffentlicht wird und das sehen wir ja auch vielleicht gleich noch. Aber was ich will da niemandem einen Vorwurf machen, aber es ist schon ein bisschen auffallend, dass alle Leute, die ihn kritisieren, meine Arbeit und in der Herabwürdigung meiner Arbeitsleistung und natürlich auch meines Charakters, weil sie mich als Sexisten, als Nazi, als Rassisten hinstellen, dass all diese Leute, die das in den letzten Jahren gemacht haben, da ist nicht, wirklich nicht ein einziger. Ist auf den Gedanken gekommen zu sagen, lass ihn sein, wie er will. Es geht ihm gerade nicht gut, er braucht vielleicht Hilfe. Nicht ein einziger. Und das finde ich schon, also ich stelle es mal unter das Thema, die Welt retten wollen, das Wetter retten wollen und alles besser machen. Aber wenn in der Nachbarschaft jemand verkümmert, da sagen wir mal nichts zu, weil den können wir nicht leiden. Das sage ich mal vorsichtig. Aber das Positive daran ist zu sehen, dass eben diese Menschen mir gezeigt haben, das war auch das, was Yvonne, meine Managerin, mir gesagt hat. Die gesagt hat, so, und erzähl du noch mal, dich würde keiner lieben und die Leute würden dich nicht lieben und deine Arbeit würden sie nicht so ernst nehmen, sie würden sie nur mitnehmen und würden sich Stunden amüsieren. Du beschäftigst die Leute beschäftigen sich mit dir, sonst würdest du nicht so eine Welle der Solidarität erfahren. Und das Letzte ist, also das hat mir für die 40 Jahre, es hat mir eigentlich alles an Respektlöchern, die man so hat, wo man so denkt, ach, da hätte ich mir ein bisschen mehr Zuneigung gewünscht oder so. Das kennst du ja auch, dass man irgendwie zu wenig zurückbekommen hat von Fernsehsendern oder wo man sich den Arsch aufgerissen hat oder so. Also das wurde jetzt alles aufgefüllt und zwar nicht nur durch Geld, sondern eben auch durch Briefe, durch Worte und durch natürlich auch durch diese immense Summe in dieser kurzen Zeit und die damit verbundenen Zeilen und diese plötzliche Hilfe. So, das Letzte ist, was mir noch wichtig ist, ist, dass ich gestern mit Nikolai Binder gesprochen habe, ein junger Kollege, der ja auch ausgegrenzt wird. Und ich habe den so ein bisschen beobachtet und habe ich habe neulich einen, der arbeitet mit so einer Comedy-Gesellschaft in der Schweiz zusammen und da hat sich jemand auch versucht, den zu canceln und haben geschrieben, wissen Sie eigentlich, wen Sie da auf die Bühne lassen und wir fühlen uns da unsicher, das ist nicht mehr unser Safe Space und wir wissen, dass Meinungsfreiheit und das Comedy alles darf, aber Nikolai Binner, das finde ich nicht gut, dass Sie den einladen. Und was ich total toll fand, war, dass dieser Veranstalter, dass der veröffentlicht hat, dieses Schreiben und auch die Antwort und hat geschrieben, wir verstehen das, dass Sie sich Gedanken machen und dass Sie für die Meinungsfreiheit sind und dass Sie sich Gedanken machen, ob Nikolai Binder hier auftritt oder nicht und dass die sich in ihrem Safe Space bedroht fühlen. Deshalb möchten wir Sie vor sich selber schützen. Und wir sprechen ihnen dann ein Hausverbot auf. Sie haben kein Recht mehr, in eine Veranstaltung überhaupt zu gehen. Wir möchten nicht, weil wir so ein Gebaren gar nicht möchten. Wir möchten, und die Künstler, die hier auftreten, nicht vorher durchleuchten, was sie irgendwann wo gesagt haben. Und damit sie sicher sind, müssen wir sie vor sich selber schützen. Und wir sprechen ihnen ein Hausverbot aus. Und darum dachte ich eigentlich, dass Nikolai Binner, dass der sich in einer ganz guten Bubble aufhält. Und habe aber dann gestern mit ihm telefoniert. Und ich dachte, dass er mir sagt, ja, mir geht's richtig gut und so und so. Und es geht ihm gar nicht gut. Er hat mir gesagt, okay, ich fliege einfach überall raus. Es ist mittlerweile so, dass ich komme gar nicht mehr rein. Ich kann nicht mal mehr. Ich würde so gerne auf Open Mix meine Sachen üben. Das machen ja Comedians so. Ich mache das ja gar nicht. Aber die machen das so. Die brauchen einfach 10 Auftritte, um ihre Textpassagen auszutesten, umzuschreiben, neu zu machen. Das ist eine ganz andere Art zu arbeiten und ganz hartes Handwerk. Und der sagt, das macht mir Spaß, das ist das Einzige, was ich will und was ich kann. Und das wird mir einfach genommen, weil diese ganzen Kollegen einfach hetzen und ich fliege da immer wieder raus. Also immer, wenn ich irgendwo einen Termin habe, wo ich das üben kann, fliege ich da wieder raus. Ich komme gar nicht dazu, das zu üben. Und ich möchte meinem Publikum nicht ein Programm zeigen, was, von dem ich nicht überzeugt bin. Da ist er ja zum Beispiel anders. Also ich bin auch manchmal nicht überzeugt, ich mache es einfach. Aber er kommt aus einer ganz anderen Ecke. Das hat mich dann doch sehr geschockt. Und er hat dann gesagt, ich habe gesagt, aber du hast doch da in der Schweiz diese tolle Bühne und so. Und er sagte, naja, der Veranstalter ist toll. Aber die Kollegen haben auch gesagt, da war ein Kollege dabei, der hat gesagt, er möchte nicht mit mir auf diesem Plakat sein. Und dann haben die mich von dem Plakat gelöscht. Also, und er hat gesagt, ich bin am Überlegen, ob ich die deutschsprachige Comedy lasse und ob ich das nur noch in Englisch mache, in den englischsprachigen Raum. In anderen Ländern sind sie ja nicht so bescheuert wie hier. Dazu muss ich noch sagen, dass mir aufgefallen ist, dass Nikolai Binder mittlerweile, der hat so einen Status erreicht, der wird nur noch gekündigt, weil er gekündigt wird. Also es weiß auch keiner mehr, warum. Das ist unter den Kollegen, ist das so, ja, dieser Nikolai Binder, das höre ich auch öfter mal. Und dann frage ich, was hat er denn gemacht? Ja, der geht ja gar nicht. Warum geht er denn nicht? Ja, Holocaust, nee, hat er nicht geleugnet, hat er nicht geleugnet. Nee, was hat er denn jetzt gemacht? Ja, der geht gar nicht. Also der hat mittlerweile so einen Status, dass man ihn so cancelt. Aber man weiß gar nicht warum. Es gibt keine Fakten und die kriegst du auch nicht erklärt. Und mit den Leuten, und das sagt er auch selber, wenn er ausgegrenzt wird, und er möchte immer in den Diskurs gehen mit den Leuten, aber sobald er mit Fakten kommt, kommen die mit ihrer Gefühlsebene und sagen, nee, also das, nein, wir fühlen uns nicht sicher und so. Aber ich habe ihm dann erzählt, was mir passiert ist, und wofür Solidarität gekommen. Und ich habe ihm dann gesagt, Nikolai, du darfst eins nicht vergessen, was ich gelernt habe, ist, ich mache meine Arbeit natürlich, um Geld zu verdienen, aber ich bin jetzt 60 Jahre und ich habe irgendwie nach Corona damit angefangen, meine Arbeit auch zu machen für eine Community und für einen Spirit, der in diesem Land herrscht. Von Menschen, die sich hier wohlfühlen, genau wie ich, die dieses Land nicht mehr mögen, so wie es jetzt ist, die es wieder ein bisschen auf die Füße stellen wollen. Und ich erfahre da so viel Solidarität, dass es nicht schön wäre, wenn du diese Leute alleine lässt. Ich mache das nämlich im Gegensatz zu dir. Ich verstehe das, Nikolai. Du bist ein junger Künstler. Du möchtest Spaß haben. Du möchtest die Arbeit machen. Und da, wo es dir keinen Spaß macht, gehst du weg. Ich mache das natürlich auch, weil ich Spaß dran habe, aber eben auch, weil ich etwas verändern will. Ich will diese Leute zusammenführen. Und diese Leute gibt es, davon gibt es sehr viel. Und diese Leute sind solidarischer als die Leute, die behaupten, sie seien es. Diese Leute sind besser als die Leute, die behaupten, sie seien gut. Diese Leute sind hilfsbereiter und mehr füreinander da als die Leute, die von sich behaupten, aus beruflichen Gründen und aus dem Wunsch heraus, ihre Macht zu erhalten, dass von sich behaupten, sie müssten Gutes für dieses Land tun und für andere Menschen und sich müssten sich schützen vor irgendwelche Minderheiten stellen. Das tun sie nämlich nicht. Mehr Solidarität, bessere Menschen, hilfsbereitere und solidarischere Menschen und mitfühlendere Menschen als die, die in unserer Bubble sind, wirst du nicht finden. Und da haben wir eine Schnittmenge, lieber Nikolai. Du, der Kontrafunk, die Achse des Guten, Ludger K., wir alle, wir haben eine Schnittmenge. Und diese Schnittmenge, das sind Zu uns gehen die gleichen Leute und die sind wesentlich solidarischer. Und deshalb möchte ich dich bitten, aus ganzem Herzen, von ihm stammt dieser Satz: Ich treffe immer wieder Leute, die sich nicht trauen, ihre Meinung zu sagen und einsam sind. Von ihm stammt dieser Satz, das habe ich auch damals gesagt. Er hat gesagt: Sage diesen Satz, du wirst dich wundern, wie wenig einsam du in Zukunft bist, weil ganz furchtbar viele Leute genauso denken wie du. Und wenn alle Leute das endlich wieder sagen würden, nach vorne gehen würden, dann würden wir alle zusammenfinden. Und deshalb lass diese Leute, Nikolai, lass diese Leute nicht alleine. Mach dein Programm in Englisch von mir aus, wenn du die Schnauze voll hast. Aber lass die anderen nicht sitzen. Die gehen nicht nur in deine Show, weil sie sagen, wir möchten mal 3 Stunden Spaß haben und politisch unkorrekt lachen. Die gehen dahin, weil es deren Haltung ist, dieses Wort, mit dem die anderen immer um sich schmeißen, das ist deren Haltung. Die sagen, nein, wir müssen zusammenhalten. Wir gehen dahin, nicht nur, weil wir 3 Stunden lachen wollen. So, und dieses, weiß jetzt nicht, wie lange ich gesprochen habe, ist ja irgendwo eine Uhr, aber all diese Gedanken, alles das hat diese irrsinnige Spendenwelle und Solidaritätswelle, die du da ausgelöst hast, das hat das alles bewirkt. Und deshalb kann ich einfach nur sagen, Dankeschön. Ich weiß noch nicht, was vielleicht mache ich ja irgendwie mal ein Konzert in Deutschlands Mitte, wenn alles vorbei ist und wir laden euch alle ein. Ich keine Ahnung. Ich weiß noch nicht, wie ich das zurückgeben kann. Aber ich würde das gerne natürlich jedem Einzelnen zurückgeben. Und es waren auch Leute, vielleicht nur als letzten Satz. Es waren auch Leute, da ist jetzt eine Person dabei. Ich will nicht einen einzigen Namen nennen, was ich tun könnte. Es ist eine große Summe bei mir auf dem Konto eingegangen, wo ich gedacht habe, mir fällt das Handy aus der Hand, von Menschen, die ich glaube, ich gar nicht kenne. Ich muss das jetzt erstmal alles recherchieren. Und ich weiß aber, dass bei GoFundMe, es gibt nur einen Erzfeind, den ich habe. Es gibt wirklich, ich glaube, es gibt nur diese Leute, über die wir manchmal reden. Da gibt es schon Leute, was fünf.
5 gibt es.
Die ich habe?
Nee,
Leute,
es
die
gibt
du hast.
5 Leute, die sich scheiße verhalten haben.
Ach so, naja, aber nein, aber es gibt einen, von dem ich immer sage, kennst du das, wenn man so Leute hat, mit denen man wirklich was Schlechtes erlebt hat? Das haben wir beide. Das habe ich da mit dem Spielbudenplatz Hirsch und diesen, was weiß ich, der Chefin vom Wuppertal, dem Theater oder auch Freunde oder so. Und irgendwie hat man sich wieder zusammengefunden oder auch nicht. Und man ärgert sich und wir streuen hier dann ja auch mal ganz gerne Gift gegen diese Leute. Aber es gibt einen, wirklich einer, das ist mein alter Pianist, ein alter Pianist, mit dem ich mal gearbeitet habe. Ich nenne jetzt keinen Namen, es gibt ganz viele Pianisten, mit denen ich gearbeitet habe. Aber es gibt einen, wo ich immer gesagt habe, ich möchte mit dem nie wieder was zu tun haben, weil wir uns so dermaßen in die Haare bekommen haben. Und der hat mir Geld überwiesen. Und das rechne ich ihm schon sehr hoch an. Also das, wo ich dann so denke, ja, also wow, also es gibt dann doch den einen oder anderen, den es rührt. Ja.
Jetzt würde ich
Also.
dann mal sozusagen kurz die andere Seite schildern, bevor wir dazu kommen, was eigentlich tatsächlich passiert ist. Und ich denke, man muss den Zuschauern schon auch mal sagen, was eigentlich tatsächlich los ist, weil
Natürlich.
ich denke, dass das, ich denke, dass das hilft, auch wenn es selber vielleicht auch an die Substanz geht, aber das gehört mit dazu. Ich habe vor 20 Jahren ein Format entwickelt für einen amerikanischen Konzern. Und dieses Format, das war vor 20 Jahren, war so die Zeit, als das so mit Social Media alles irgendwie losging, so langsam, 10, das sind vielleicht sogar 15 Jahre nur her, 15 Jahre ungefähr, als das so groß wurde, als man viel darüber geredet hat, über die Vor- und Nachteile, wie die Menschen, wie böse die Menschen sind auf Social Media und so. Und da habe ich ein Format entwickelt, das heißt The White Room. Und das geht im Wesentlichen darum, und ich bin irgendwie gerade jetzt nach dieser Aktion relativ sicher, dass dieses Format, dass ich das auf jeden Fall noch produzieren möchte. Es geht im Wesentlichen darum, rauszukriegen, ist Social Media grundsätzlich böse oder ist Social Media grundsätzlich gut? Sind die Menschen, wenn sie alleingelassen sind und die Macht des Mediums haben, handeln sie dann mit dieser Macht in der Hand gut oder handeln sie böse? Welche Menschen handeln gut, welche Menschen handeln böse? Und wie böse kann das Ganze sein? Und viele von uns kennen das ja, dass dann irgendwie Hate verbreitet wird. Und ich habe gerade gesagt, ne, 5. Also bei der Solidarität, die du erfahren hast, und die du bekommen hast für das, was du bis jetzt geleistet hast und was Vertrauen, was du dir erarbeitet hast und so, fünf Menschen, die meinen, irgendwelchen Scheißdreck zu schreiben, sind völlig irrelevant und nicht wert, überhaupt erwähnt zu werden. Das heißt, ich habe, als ich das gehört habe, als wir haben ja, können wir gleich mal erzählen, wie das war, als ich erfahren habe, was passiert ist. Ich bin als Mensch, und das hat sicher zu tun mit meinem Asperger und alles, was dazugehört und meiner Lebenserfahrung, ich bin ganz, ganz, ganz schlecht im in Arme nehmen, trösten, duzi-duzi und so. Ich kann das nicht. In meinem Gefühlshaushalt gibt es nicht dieses Ding, weißt du, einfach nur trösten. Das kann ich nicht. Ich bin, weil ich mit 14 wahrscheinlich von zu Hause weg bin, habe immer Verantwortung übernommen. Ich war immer lösungsorientiert, extrem lösungsorientiert. Ich war deswegen immer ein sehr, sehr, sehr guter Geschäftsführer, weil egal was passiert, egal welcher Mensch gerade irgendwas Schlimmes gemacht hat, egal was zusammenbricht, ob der Strom ausfällt, die Währung sich ändert oder so, ich habe immer nur im Kopf gehabt, okay, ich habe hier eine Verantwortung für ein Unternehmen, ich habe eine Verantwortung für Menschen, für Mitarbeiter und so. Und ich handle so, dass es denen durch diesen Fall, der jetzt passiert ist, durch diesen Zwischenfall, durch diese neue Situation oder so, dass es denen möglichst nicht schlechter geht und im Idealfall, dass wir daraus profitieren. So, das ist das, was ich kann. Ich kann nicht duzi-duzi, ich kann nicht Händchen halten, kann ich nicht. Ich bin da nicht gut drin, fertig. Und war ich noch nie in meinem Leben. Viele sagen dann, du bist ja ein eiskalter Typ und sowas alles. Ja, kann sein. Also manchmal bin ich das wahrscheinlich auch. Und dann fehlt mir diese Empathie, mich in andere Menschen reinzudenken, was die jetzt gerade fühlen und so. Du hast mir das erzählt und ich habe gesagt, okay, scheiße, was machen wir jetzt? Und dann habe ich mir, ohne deine Anwesenheit danach, habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, okay, was ist der Plan von Kai heute? Ich weiß ja ungefähr, was für Häuser du bespielst und wie viele Leute da drin sind. Ich weiß, was die Situation ist. Wir kennen uns dafür lang genug. Ich weiß, was konnte mir in der Fantasie ausmalen, was das bedeutet, wenn die Mutter nicht mehr da ist. Denn zwei Quellen sozusagen, also einmal ihr Geld, was sie verdient, sie ist ja auch freiberuflich tätig und das Geld, was eben bei dir entgeht, weil du dich um die Familie kümmern musst. Ich habe einfach eine Rechnung aufgemacht. Das ist zwar in so einer Situation vielleicht kalt, aber es ist, so bin ich halt. Dann habe ich gesagt, okay, das ist das, um das es geht. Ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich irgendwie diese Situation immer so sein wird, dass man natürlich weiterarbeiten muss, weil man kann sich nicht von der Bühne verabschieden. Es macht auch keinen Sinn, sich zu Hause hinzusetzen und dann irgendwelche Online-Formate zu machen, alles Bullshit, sondern du bist für dein Leben, du musst rausgehen, du musst auf die Bühne, du brauchst das auch. Es macht auch keinen Sinn, seine eigene Seele, Gesundheit aufzugeben dafür, weil es jemand anders schlecht geht, weil danach geht es zwei Leuten schlecht und die beiden sind für ein Kind verantwortlich, also geht es drei Leuten schlecht, dem Hund geht es auch schlecht, drei Leute, ein Tier betroffen, macht keinen Sinn. Also habe ich gedacht, pass auf, Social Media, gut oder nicht gut? Und dann habe ich dieses GoFundMe-Ding aufgesetzt und ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass das Geld zusammenkommt. Und zwar deswegen, weil ich ja weiß, auch das eine relativ kalte Rechnung. Wie viele Menschen hast du, seit wir Kontakt haben, in den guten und den schlechten Zeiten, wie viele Menschen hast du da glücklich gemacht? Wie viele Menschen haben durch dich einen wunderbaren Abend gehabt? Wie viele Menschen haben durch dich in schweren Zeiten gelacht? Wie viele Menschen hatten Orientierungspunkte und haben gemerkt, guck mal, dieses mit der Zigeunersoße und dem Negerkuss und so, ja, natürlich ist das eine Lappalie und natürlich ist das völlig im Verhältnis zur Welt völlig egal, aber ich lasse mich nicht verrückt machen. Ich lasse mir keine Worte verbieten, alles das. Und das haben die dir zu verdanken. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, und wenn von den ganzen Menschen in den letzten Jahren, die du glücklich gemacht hast, 10% bereit sind, einen Zehner zu geben, dann kommen da 40 zusammen. Und wenn ich mir angucke, wie viel eigentlich das Jahresbudget ist, was du haben musst, um auch zum Beispiel, was ja viele Leute gar nicht wissen, du hast einen Pianisten, du hast Techniker, das sind ja alles Menschen, die irgendwie auch alle an dir dranhängen. Deine Managerin, die hängen alle an dir dran. Und natürlich sparst du, wenn du nicht reist, Kosten, aber du hast trotzdem durchgehende weitere Kosten und so. Also am Ende kam eine Rechnung raus, wo ich gedacht habe, es wäre halt cool, wenn wir 40 zusammenkriegen, weil dann Folgendes passiert. Wenn diese ganze Behandlung, das hattest du mir erzählt, 1,5 Jahre dauert, wo sie zwischendurch im Krankenhaus ist, dann wieder zu Hause, aber zu Hause natürlich nichts machen kann und so. Ich habe das einfach ausgerechnet und dann habe ich mich erkundigt bei jemand, der sich damit auskennt, der professionell für Startups GoFundMes aufsetzt und der hat gesagt, ja, nimm mal erstmal irgendwie die Hälfte und dann nimm das wie, mach das so, wie GoFundMe das macht, denn die sagen nicht gleich die Summe, sondern die sagen, setzen deine erste Summe und erreichen dann ein zweites Ziel um. Auch das wurde mir so gesagt, um die Spender zu motivieren und ihnen zu zeigen, sie haben es erfolgreich geschafft. Ganz ehrlich, mir ist dieses Emotionsspiel hinter GoFundMe völlig scheißegal. Ich habe dann relativ schnell gesehen, da kommt viel Geld zusammen, also habe ich gleich die Summe reingetan, die ich ausgerechnet habe. Und die haben wir im Prinzip inzwischen fast erreicht. Und das war für mich der Gedanke, für dich den Rücken frei, damit in erster Linie, und das ist das Wichtigste, dass du dich um dich kümmern kannst und deine Familie kümmern kannst und dass Valentina und der Hund und so, dass die nicht allein gelassen sind und dass das alles weitergeht. Weil Ich kann nicht nachempfinden, was in euch passiert. Ich kenne Leute, die mir was erzählt haben, aber selber nachempfinden kann das, glaube ich, keiner. Das muss man selber ausmachen. Aber eins weiß ich. Wenn du neben den ganzen Sachen, neben dieser lebensverändernden Situation und auch bedrohlichen, total bedrohlichen Situation, die dir den Boden unter den Füßen wegreißt, wenn du dann auch noch Existenzangst hast, die du ja eh schon, du hast das vorhin erzählt, drin hast, dann ist das erstens unverdient und zweitens lässt sich das abstellen. Ich bin, muss ich auch mal sagen, jedem Einzelnen, der gespendet hat, ob das ein Euro ist oder 1000 Euro sind, ich bin so dankbar, dass ihr da mitgemacht habt. Ich bin so dankbar, dass das so gut funktioniert hat. Und ich weiß, und ich habe ja mit Kai zwischendurch telefoniert, und er wird das nie so erzählen, wie ich das erzählen könnte, mache ich aber auch nicht, ja. Aber ich weiß, wie ihn das wie einen Schlag getroffen hat, was da an Solidarität ist. Und zwar gerade das, was er gerade erzählt hat. Gerade deswegen, weil wenn man als Künstler daran zweifelt, ob man der Clown für eine Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden ist oder ob man tatsächlich etwas bewegt in den Menschen, dann ist das das großartigste Signal und auch ein bisschen so wie, keine Ahnung, der eine kriegt einen Oscar für sein Lebenswerk, ja, und der andere erlebt eben so eine Situation mit so einer Zuneigung. So, ich glaube, dass das für die Zukunft, wenn alles wieder gut ist und es wird alles wieder gut werden, dass das auch das Selbstbewusstsein als Künstler schürt und einen dazu ermutigt, auch andere Sachen zu machen, neue Sachen zu machen, größer zu denken und so. Und dafür ist es das wert. Ich sag mal so, dieses Format, The White Room, muss ich jetzt unbedingt erst recht machen, weil Social Media kann so gut sein. Und es gibt natürlich immer Ausreißer. Es gibt irgendwelche Menschen, die wirklich ganz, ganz, ganz schlechte, unglaublich böse, schlechte Menschen sind, aber nicht deswegen, weil sie, also die kommen auf Ideen, auf die kommen sie nur deswegen, weil sie selber so sind und nicht, weil sie es wirklich glauben, sondern weil sie so sind, kommen sie auf irgendwelche linken Nummern. Und wenn man das dann anguckt, was im Ergebnis da ist, dann kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank. Und dass die Mopo das geschrieben hat, ich würde gerne wissen, wie das da hingekommen ist, weil wir haben ja alles probiert, um das geheim zu halten, aber selbst das ist gut gegangen. Zum Hintergrund vielleicht, oder nein, wir kommen ja gleich zu. Lass es mal chronologisch vielleicht durchgehen, dass man so ein bisschen das nachvollziehen kann, weil ich finde, jeder, der, egal ob 1 Euro oder 1000 Euro gespendet hat, soll wirklich wissen, wie die Geschichte ist, damit er auch ein gutes Gefühl hat dafür, wofür er das getan hat,
Auch
sozusagen.
jeder, der ein Päckchen Tee geschickt hat
Ja,
oder eine
auch
liebe
das,
E-Mail
genau.
und
Genau. Und gerade auch diese persönlichen Nachrichten und alles das. So, es war der Tag, vielleicht erzähl doch mal. Es gab den Tag.
also naja, es gab den Monat eigentlich. Es war so, dass meine Frau, die ja der Fels in der Brandung ist, dazu muss man natürlich auch wissen, wie meine Frau so tickt. Ich habe eine sehr starke Frau und der, die einfach nichts umhaut. Um das kurz zu beschreiben, wenn meine Frau einen Witz machen möchte, dann guckt sie mich an und sagt, bei uns bist du die Frau. Und da hat sie eigentlich auch nicht Unrecht. Sie ist eigentlich der Hammer. So, sie
Sie
ist
ist eigentlich, ist sie ein ganz, ein richtig rustikales, man würde sagen, Pferdemädchen.
ja, genau.
Weißt du? So.
Charakterlich sowieso total stark.
Ja.
Die bombt nichts raus, ruht total in sich selbst. Darum habe ich ja auch ein Mehrteil der Erziehung meiner Tochter, meiner Frau überlassen und mich immer von meiner Frau beraten lassen, weil ich anders erzogen wurde. Und ich, bei mir das eben alles nicht so ist. Ich bin nicht unbedingt so der Selbstbewusste oder so. Aber meine Frau ist tatsächlich ein, der Fels, wie man den Fels in der Brandung sieht. So, die hat eine Erkältung gehabt und diese Erkältung kam dreimal wieder, was schon eigenartig ist. Und ich habe da, und die geht auch zum Arzt, die war von einem Dreivierteljahr zu einem Check-up beim Arzt und man hat auch, hat sie noch zu mir gesagt, meine Werte sind alle super. Das Einzige, wo sie mit rumgekämpft hat, sind diese Wechseljahrsymptome, dass sie einfach dauernd Hitzewellen hat und vielleicht auch mal ein bisschen müde ist oder sowas. Damit quält sie sich schon rum, aber sie war einfach auch dann da in ärztliche Behandlung oder hat sich da beraten lassen, sagen wir mal so. So, dann hat sie diesen Check-up gemacht, dann kam diese Erkältung und im Laufe des Dezembers fing es dann an, ich bin derjenige, der gerne mal einen Mittagsschlaf macht, weil ich auch, das ist hier zu Hause bei uns so, das kann ja jeder so regeln, wie er das will, bei uns ist das wirklich so geregelt, Papa macht Hammer, Schrauben, Nägel und Handwerk, Mama macht Haushalt. Das kommt aber noch dazu, dass meine Frau auch sehr pingelig ist. Die ist, selbst ihre Mutter sagt immer, bei dir musste man im Kinderzimmer schon mit dem Lineal durchgehen, wenn man da mal einen Pullover reingelegt hat. Also meine Frau hat auch als Kind immer schon Die hat gesagt, Mama, warst du wieder bei uns warst du wieder bei mir am Schrank? Und dann hat gesagt die Mutter heute noch, ja, aber der musste man mit Lineal die Pullover hinlegen. So. Und so ist das auch bei uns. Die Wohnung meiner Frau, als sie noch alleine wohnte, war bei Schöner Wohnen dreimal oder so. Also, und wenn ich bin ja mal beim Rausgehen hier vielleicht auch noch, um zu beschreiben, wie meine Frau ist, ich bin beim Rausgehen mal an einen Trockenstrauß gekommen, der hat sich gedreht. Der stand in so einer Vase und ich bin mit dem Mantel dagegen gekommen. Und dann kamen die abends von der Arbeit und das Erste, was sie sagte, war, wer dreht eigentlich dauernd an diesem blöden Trockenstrauß rum? So. Also die hat den Haushalt total im Griff, ich weniger. So. Und ich habe mein Mittagsschläfchen gemacht, sie brauchte das nicht. Und dann fing sie an, Mittagsschläfchen zu machen. Und ich habe gedacht, naja, gut, irgendwann erwischt es jeden, wir werden alle alt. Aber dann brauche ich wenigstens kein schlechtes Gewissen mehr haben. Was ich auch nie haben musste, ich hatte es aber trotzdem. So. Und dann irgendwann kam bei mir der Gedanke, was passiert eigentlich mal, wenn deiner Frau was passiert? Weil die einfach alles managt, die macht ja alles. Was passiert dann eigentlich, wenn der was passieren würde? So, diesen Gedanken hatte ich im Dezember zwei, dreimal, weil das so eigenartig war mit Vanessa. Und dann kam ich irgendwann wieder und dann hat sie gesagt, ich bin schon wieder so kaputt, ich liege jetzt hier und ich bleibe hier jetzt liegen. Aber nicht, dass du wieder was sagst, ich hab schon einen Termin beim Arzt, ich gehe schon hin. So. Und dann, aber nachher gehe ich erstmal mit dem Hund. Und dann hatten wir, glaube ich, an dem Tag auch Podcast. Dann ist sie mit dem Hund gegangen und wir haben den Podcast gemacht oder was. Und dann kam sie wieder und dann hat sie gesagt, du musst mit dem Hund gehen. Ich schaffe nicht mal mehr die Hunderunde. Und dann bin ich hier runtergegangen und hier unten lag im Haus der Mantel auf der Erde, die Hundeleine auf der Erde. Also die hat sich mit letzter Kraft hier reingeschlürt und wäre beinahe wohl zusammengebrochen. Und ist dann zum Arzt. Ich habe gesagt, soll ich dich da hinbringen? Nein, ich brauche frische Luft, ich gehe da selber hin. So. Und die Ärztin hat sie angeguckt und hat gesagt, sie haben zu wenig Blut, sie müssen sofort ins Krankenhaus. Das war, glaube ich, ein Donnerstag oder ein Freitag. Sie müssen ins Krankenhaus. Ich kann sie so nicht nach Hause gehen lassen. Gehen Sie nach Hause, packen Sie Ihre Sachen, aber Sie müssen ins Krankenhaus. Und vielleicht sehen wir uns nächste Woche wieder und das war alles nur Einbildung, aber so. Dann ist sie ins Marienkrankenhaus gekommen, weil das Krankenhaus unseres Vertrauens ist. Da habe ich vor 20 Jahren auch gelegen. Und obwohl meine Frau und ich damals noch nicht verliebt waren und auch noch nicht verheiratet waren, hat meine Frau sich aber damals 3,5 Monate um mich gekümmert. Und der Arzt Dr. Gericke hat mich entlassen mit den Worten, ohne Vanessa hätten Sie das nicht überlebt. Deshalb ist das das Krankenhaus unseres Vertrauens gewesen. Da haben wir auch Valentina zur Welt gebracht. Das haben wir auch bewusst da gemacht. Und deshalb war das klar, sie geht wieder ins Marienkrankenhaus. So, da hat man dann nicht gar nicht so viel untersuchen müssen, weil ja die ganzen Untersuchungsergebnisse da waren. Durch diesen Check-up, den sie vor einem Dreivierteljahr hatte, musste dann noch eine Magenspiegelung gemacht werden und so. Und da hat man dann bei der Rückenmarkstransplantation, bei der Rückenmarkspunktion, glaube ich, hat man dann etwas Verdächtiges festgestellt. Das hat man ihr gesagt. Sie ist eine Woche im Krankenhaus gewesen. Das hat man ihr gesagt, eine Woche, einen Abend, bevor ich sie dann abgeholt habe. Man hat ihr gesagt, wir warten noch auf Ergebnisse. Sie können jetzt erstmal eine Woche nach Hause, aber gehen Sie nicht unter viele Leute, weil Ihr Immunsystem ist schwach im Moment. Sie haben wenig Blut. Wir wissen noch nicht, wo es bleibt. Irgendwas stimmt nicht. Aber sie dürfen jetzt erstmal nach Hause gehen. So. Und am Abend, bevor ich sie abgeholt habe, ist wohl der Arzt gekommen und hat gesagt, sie wirken mir sehr gefestigt. Wir sagen ihnen mal, was wir verdächtigen. Und dann haben sie gesagt, wir haben den Eindruck, sie haben eine Leukämie. So. Das wollte meine Frau mir nicht telefonisch sagen, sondern als ich sie am nächsten Tag abgeholt habe, hat sie mir das gesagt. Und ich habe sie dann nach Hause gefahren. Entschuldigung. Ich habe sie dann nach Hause gefahren und dann.
Ganz kurz, vielleicht mal für jeden, der es nicht weiß. Leukämie klingt für jeden erstmal unglaublich furchtbar. Aber es gibt, ich habe gerade neulich mit einem sehr kompetenten Arzt darüber gesprochen, es gibt ganz viele Sorten von Leukämie, ganz viele verschiedene Sorten. Es gibt schlimme, die man ganz, ganz schwer behandeln kann. Es gibt weniger schlimme, die man sehr gut behandeln kann. Es gibt Leute, die haben seit 20 Jahren Leukämie und leben damit ganz wunderbar. Alles das gibt es. Leukämie klingt erstmal wie der Hammer auf den Kopf, besonders wenn man ein bisschen älter ist, weil das im Prinzip ein Todesurteil früher war. Heute ist es das, ist es nicht mehr so. Das soll es in keinem Fall abmildern. Ich will es nur einfach einordnen für die
Ja.
Menschen, die das nicht kennen. So, und dann war die Situation die, dass es also hieß, es ist Leukämie. Der Schock war groß, weil man gesagt hat, man will ja dann hinterher genau sagen, was für eine Art von Leukämie das wird.
Ja, das größte Problem, was ich als allererstes hatte, war sowieso schon, dass Valentina ja schon, also das ist ja auch, überleg mal, du gehst nach Hause und du musst zu deiner Tochter sagen, Valentina, wie ja quasi. Valentina und meine Frau sind eins. Ich bin ja der Kasper, der nur auf Tour ist. Also ich bin dann doch eher der chaotische Vater schon. Ich war schon derjenige, der die alten Werte hier im Haus hochhält. So. Aber ich war jetzt nicht, also ich bin mit meiner Tochter nicht jetzt, also meine Tochter ist Mama-Kind,
Ist
absolut.
Mama-Kind, ja.
So, und dann muss ich nach Hause gehen und muss sagen, Valentina, nicht ausflippen jetzt. Deine Mama muss ins Krankenhaus. Und die fängt natürlich sofort an zu weinen und was weiß ich und so. Und ja. Und jetzt wussten wir ja nun, okay, jetzt wissen wir irgendwie so halb, was
Und
war.
Valentina, muss man auch sagen, ist selber für sich selber ein tolles Mädchen, aber ist auch jemand, der Angst hat vor Krankheiten einfach. Also die ist sehr sensibel, wenn es um Krankheitsthemen geht. Was
Genau.
vielen Kindern, gerade durch Corona übrigens, das muss man ehrlich sagen, dadurch, dass diese ganze Corona-Panik, diese ganze Hysterie, die da war, hat natürlich auch vieles bei Kindern
Wir
ausgelöst.
vermuten das
Einfach
auch.
eine Unsicherheit. Es ist eine grundsätzliche Unsicherheit. Man spürt in sich irgendwo, man hat ein bisschen Kopfschmerz, man hatte hier irgendwas im Hals oder so. Und dann ist ja Google, das ist ja das Schlimmste, dann googeln, die können alle googeln, dann googeln die rein, dann steht da sofort irgendwie, das könnte das sein, aber auch Krebs oder das oder Sterben oder sonst was alles. Und
Und
das.
Valentina hat auch mitbekommen, das ist halt Pech, da kann man halt nichts dran ändern. Ich bin ja tatsächlich zweimal, Gott sei Dank ohne richtigen Grund, aber ich bin zweimal hier vom Notarzt abgeholt worden, richtig von zwei Sanitätern. Und zwar einmal habe ich eine OP gehabt hier für meine wie heißen das, Nasennebenhöhlen.
Nebenhöhlen.
Und das ist nachts aufgegangen. Das bin ich im Krankenhaus gewesen, die haben so eine OP gemacht und das ist nachts aufgegangen. Und ich bin aufgewacht in einer Lache voller Blut. Und das war halt, das war noch eine Zeit, da hat Valentina noch das ein oder andere Mal bei uns im Bett geschlafen. Und dann wurde ich wach und dann hat die natürlich gesehen, dass da überall dieses Blut ist. Das war total harmlos, aber das wird sie natürlich auch geprägt haben. Und
Da.
das zweite Mal habe ich einen Drehschwindelanfall bekommen aufgrund irgendeiner Fehlfunktion in meinem Gleichgewichtsorgan, keine Ahnung. Da musste ich auch vom Notarzt abgeholt werden, weil die gedacht haben, ich habe einen Schlaganfall. Ich hatte halt eben immer ein bisschen Pech. Vielleicht war das auch mein Lebenswandel. Keine Ahnung. Also ich glaube, es war einfach Pech. Und das hat sie halt mitbekommen, das hat sie geprägt und deshalb hat sie vielleicht Angst vor Krankheiten und so. Und deshalb war das total schwierig, ihr das zu sagen. Das Positive, wenn es überhaupt irgendwas Positives gibt an dieser ganzen Zeit, ist, dass wir natürlich dann eine Woche, als Vanessa im Krankenhaus waren, jetzt musst du dir ja überlegen, ich kenne mich hier nicht aus. Ich weiß, wo unser Geschirr ist und ich weiß, wo unsere Waschmaschine steht und ich kann auch kochen, ich kann also alles bedienen. Aber ich kann das alles, ich weiß nicht, wo ich die Wäsche hinsortieren soll. Ich weiß, also das ist, ich bin hier quasi nicht in einem fremden Haushalt, aber das, ja, das, du, und meine Frau ist so pingelig, ich erinnere an das Lineal. Du willst ja nichts. Du willst ja nicht das ganze Haus, du willst ja einfach, dass alles so, dass das für Valentina alles so bleibt. Die ist echt Luxus gewohnt hier. Du möchtest auch, dass das so bleibt. Und dann denkst du, was jetzt? So. Aber das haben Valentina und ich gut hingekriegt. Und natürlich, ja, wir haben das super hingekriegt. Und dann kam ja Vanessa auch nach Hause. Und dann wussten wir ja immer noch nicht, was es ist. Und deshalb, und das, die nächste Hürde war dann eben eine Skireise. Vanessa geht auf eine Ski, Valentina geht auf eine Skireise mit der Familie. Und während dieser Reise haben wir die Diagnose bekommen. Und wir wollten es ihr einfach nicht telefonisch sagen. Und wir wollten einfach, dass sie eine
Ganz kurz,
unbeschwerte.
Entschuldigung, andersrum. Die Diagnose habt ihr bekommen 5 Tage, bevor sie auf Reisen gegangen ist. Und deswegen haben
Nein, da
wir.
haben wir die. Haben wir?
Ja, weil wir haben doch gesagt, dass wir nicht wollen, dass Valentina das
Ah,
mitkriegt.
ja.
Und dass wir wollten eins, wir wollten unbedingt, deswegen haben wir auch gesagt, wir wollen auf gar keinen Fall, dass irgendwie, deswegen war das mit der Presse so scheiße. Wir haben gesagt, wir wollen es hinkriegen, dass Valentina wenigstens noch völlig unbeschwert diese Skireise macht. Und das waren 5 Tage. Es ging eigentlich um 5 Tage. So, in den 5 Tagen lief schon GoFundMe. Das ist aber so eine Sache, wo man sagt, da kriegt sie ja wahrscheinlich nichts von mit. Wobei auch da natürlich in ihrem Umfeld, Klassenkameraden, Eltern, die kennen dich auch, die wissen, was du machst und die unter Umständen lesen das ja auch. Und gerade in der Morgenpost, wenn man Hamburger ist und so. Wir haben halt alles probiert, damit Valentina unbeschwert diese, was war das, eine Woche oder was, in diese Skiferien gehen kann. Und deswegen haben wir 5 Tage lang war Vanessa zwar im Krankenhaus auf der einen Seite, auf der anderen Seite war es aber so, dass es im Prinzip so war, dass man gesagt hat, die Ärzte untersuchen noch. Und es wurde ihr nicht, es wurde Valentina nicht mitgeteilt, was sie tatsächlich konkret hat, damit sie unbeschwert in den Skiurlaub gehen kann. Und das haben wir auch hingekriegt, muss man jetzt mal sagen. Das hat sie nicht mitbekommen. Sie hat sich trotzdem Sorgen gemacht. Aber ich glaube, was hatte deine Frau? Sie hatte was mit dem Magen. Das war für sie so ein bisschen die Erklärung, dass es was mit dem Magen sein könnte oder so. So.
Also wir sind dann schon ehrlich gewesen, weil das war uns wichtig, dass wir Valentina gegenüber dann auch irgendwie ehrlich sind. Wir haben dann halt gesagt, sie hat zu wenig weiße Blutkörperchen nachher und das wird untersucht und so. Wir haben sie schon dann daran geführt.
Okay, ja. So, dann war es, dann lief sozusagen die eine Aktion, das andere war, dann war sie eben im Krankenhaus.
Du musstest dann wieder dahin
Valentina
und
ist in Skiurlaub gefahren.
also erstmal musste sie ins Krankenhaus und Valentina und ich waren hier zu Hause wieder alleine. Das hatten wir ja dann Gott sei Dank vorher eine Woche geübt. Und das war dann auch nicht unbedingt das Problem. Für mich natürlich ist das dann schon echt herausfordernd gewesen. Und naja, das ist es auch immer noch, dass man so sieht, was so die Frauen dann so machen, ne? Also es ist ja so, wenn ich morgens aufwache um 7:30 oder um 8, dann denke ich, ach, kannst ja noch eine Stunde. Und dann denke ich, kannst du nicht. Du musst ja noch mit dem Hund einkaufen, die Wäsche machen, die Wohnung sauber machen. Ja, dann wieder mit dem Hund, dann schulische Sachen machen, Hausaufgaben machen. Und an meinem Job habe ich ja nichts gemacht. Das
Ich
konnte ich
sagte mal
nicht.
so, vorgestern hatte Kirsten morgens früh um 5 oder 6 ist sie aufgestanden, weil sie so Kopfschmerzen hatte und hat ein Kopfschmerzzäpfchen genommen. Um 7, also ich stehe ja um 6:30 Uhr auf, um 7 bin ich mal hoch und habe gefragt. Ich wusste das ja nicht, dass sie nachts da aufgestanden ist. Und dann war klar, dieser Tag ist ein gelaufener Tag, weil sie hat Migräne. Und zwar so Migräne, dass sie kotzen muss und dass sie kaum gehen kann. An diesem Tag hatte ich viel zu tun, aber ich musste auch. Und ich habe hier keine Linealfrau, ja. Ich musste aber zumindest für die Grundsubstanz im Haus sorgen, nämlich dass die Hunde rausgehen und dass hier irgendwas zu essen im Haus ist und dass Kirsten ihre, also weil wir gegen diese Übelkeiten eine richtige Cola kriegt und Salzstangen und sowas alles. Ja, das waren Klitzekleinigkeiten schon. Das hat meinen gesamten Tag zerstört. Und das ist
Ja.
nicht, ich will mich null beklagen, weil natürlich Kirstens Gesundheit und alles vorgeht. Aber ich glaube, also jemand, der nicht in so einem System drin ist, kann sich das gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Also ich weiß genau, wovon du redest, wenn man nicht mal weiß, wo die verdammte Suppenkelle ist.
Ja, also so ganz schlimm ist es nicht, aber es ist schon so, mit Kochen zum Beispiel, also ich esse ja ganz anders. Ich esse da, wenn ich esse, also wenn ich koche, gibt es Kartoffeln mit Sauerkraut und Leber. So.
Das
Oder
ist
es gibt.
eklig.
Oder es gibt, ja, ich kann auch einen Eintopf machen, aber also das meiste, was ich koche, würde Valentina nicht essen. Also muss ich jetzt irgendwie zusehen, dass ich meine Frau immer frage, was soll ich denn jetzt machen? Schick mir mal ein Rezept oder sag Valentina, weißt du so. Dann sagt die, Mama macht mir manchmal abends Mozzarella mit Tomaten und dann diese Soße dazu. So, und dann sage ich zu, rufe ich Vanessa an, sage ich, was denn jetzt? Was für eine Soße? Ja, die meint einfach nur Balsamico-Creme, darüber so ein
Ja.
bisschen. Das habe ich ihr manchmal so zum Abendbrot gemacht. Und ich dachte, oh Gott, was macht die Mozzarella-Soße? Das kann ich nicht. So, also wir finden auch Schnittmengen, zum Beispiel Lasagne oder Nudel Bolognese. Also es gibt auch Sachen, die ich gerne esse, die Valentina isst zum Beispiel. Ich liebe Schraubennudeln.
Schraubennudeln.
Traubennudeln mit Tomatensoße von Maggi, diese Tütensoße von Maggi, ich liebe die. Die finden ganz viele Leute ganz schlimm.
Ganz
Und
schlimm.
die isst Valentina auch gerne. Das ist so ein Gericht, wo ich mal ganz stolz drauf bin. Das ist Papas. Papa, machst du deine Nudeln? Dann weiß ich schon, okay, das ist von mir. Und was Vanessa auch nie essen würde, ist gerne mal eine Dose Ravioli. Das kriegen wir auch hin. Das mag Valentina auch mal. So, aber ich koche auch Kartoffeln oder Reis oder Hühnerfrikassee oder sowas. Aber ja, muss man erstmal muss man ja auch die Traute haben. Das ist ja auch, weißt du, dass du sagst, ich kann das und nicht immer an dir zweifelst und sagst, hoffentlich mache ich das richtig, sondern nach vorne. Naja, wir lassen es weitermachen bei Vanessa. Vanessa, ich habe sie ins Krankenhaus gebracht und wir wussten beide nicht genau, was passiert. Und dann die erste Ärztin uns eben halt gesagt, so, das wird jetzt 8 Wochen dauern und dann kommt sie 2 Wochen raus und dann 8 Wochen wieder rein und dann 2 Wochen wieder raus und dann 8 Wochen wieder rein.
Man muss dazu sagen, dass das auch so war, dass die Art der Erkrankung, ne, ist jetzt nicht die harmloseste Art der Erkrankung, die es gibt sozusagen. Es ist nicht so, dass das in irgendeiner Form zu dramatisieren ist oder so, aber es gibt ja viele, wie gesagt, ja vorhin gesagt, viele Sorten von Leukämie und es ist jetzt nicht die harmloseste, sondern man muss tatsächlich umgehend handeln. Deswegen haben sie dann auch gesagt, pass auf, jetzt erstmal 8 Wochen Chemo und alles, was dazugehört, dann kurz nach Hause, wobei du da nicht viel machen kannst, außer auf der Couch liegen, wahrscheinlich und Fernsehen gucken, was schon mal nicht schlecht ist, im Verhältnis zum Krankenhaus. Danach wieder ins Krankenhaus und das Ganze dauert 1,5 Jahre, war es, glaube ich, ne?
Ja.
Genau.
So, und jetzt sind wir an dem Punkt, um jetzt zu sagen, was ist jetzt der Ist-Zustand? Jetzt ist meine Frau 3 Wochen im Krankenhaus. Donnerstag waren es, glaube ich,
Die
3 Wochen.
Skiferien sind vorbei und du hast, muss man auch noch sagen,
Die
du hast
Ferien
dann.
sind vorbei, Valentina ist zu Hause, wir sind ein ganz gutes Team. Es gibt Höhen und Tiefen, aber zumindest haben wir keinen Streit, wir verstehen uns und ich finde das auch sehr schön, weil wir. Man versucht ja an allem irgendwie auch das Positive zu sehen. Ich glaube, dass man das Familienleben dann vielleicht auch noch mal anders bewertet, was man vorher hatte und was man jetzt hat und wie man zusammenhängt und was man füreinander tut, wie man füreinander denkt. Und für Valentina und für mich ist das natürlich noch mal was ganz anderes. Und auch da wieder, ich kann mir natürlich jetzt die Zeit nehmen und muss mir keine Sorgen machen, um noch mal wieder auf die Spenden zurückzukommen. Ich muss mir keine Sorgen machen. Ich kann mir die Zeit nehmen, mit Valentina hier zu sitzen und habe nicht irgendwie im Hinterkopf, ach, wie wird das alles? Das habe ich einfach nicht. Dieser Gedanke ist ausgelöscht und das ist einfach auch sehr schön. Ich kann mich konzentrieren auf das, was ist und das, was sein wird. Die Behandlung bei Vanessa hat dann erst natürlich gut angeschlagen. Sie ist ja der Löwe und wir haben uns alle gewundert. Sie hat Bluttransfusionen bekommen, natürlich. Und dadurch tritt natürlich dann dieser Effekt ein, dass man total fit ist und sich gut fühlt und wohl fühlt. Und ja, das hat sie dann natürlich auch gleich wieder dazu veranlasst. Sie hat immer gesagt, machen Sie mich gesund, mich interessieren viele Informationen nicht und ich arbeite hier mit. Aber natürlich nervt es einen, wenn man jetzt merkt, man ist so fit, wie man jetzt seit 2 Monaten nicht mehr war, dadurch, dass man wieder Blut hat und man merkt aber sonst nichts. Gut, das hat sich dann jetzt. Nach 14 Tagen hat sich das jetzt geändert. Also das war jetzt, die letzte Woche war dann wieder für uns alle irgendwie ein bisschen hart, weil jetzt gibt es Magenschmerzen, Sodbrennen. Ich finde auch, dass sie ein bisschen anders aussieht. Ihre Freunde, die dann so kommen, sagen das nicht unbedingt. Aber ich finde schon, dass Vanessa, man sieht ihr das an. Das ist klar, ist ja auch eine heftige Therapie. Und die nächste Etage war dann eben jetzt der Haarausfall. Ich bin gestern hingefahren, vorgestern habe eine Maschine besorgt und habe ihr die Haare abrasiert, weil man hat sich dann unterhalten, dann flog das da überall rum. Und das ist, kann ich auch nur jedem, wenn jemand fragt, was erlebst du da gerade, dann sage ich, ja, guck den Krebsfilm an. Also ungefähr das erlebe ich. Vor allem diese Situation, dass du deine Frau dann siehst und auf dem Kissen liegen überall diese Haare, das war dann nicht schön. Und natürlich haben auch wir Witze darüber gemacht vorher. Was glauben die eigentlich? Die Fragen hier dauern. Was machen sie denn mit Perücken? Ja, wir sind beide selber Friseure. Was glauben sie denn eigentlich? Und wir haben dann Witze darüber gemacht und so. Aber wenn das dann kommt, und dann ist das schon heftig. Aber das Schöne ist, als ich das dann mit dieser Maschine dahin kam, ich weiß, an dem Tag vorgestern habe ich ganz furchtbar viele Sachen falsch gemacht. Statt einen Rückwärtsgang den Vorwärtsgang eingelegt. Meine Haarschneidetasche habe ich in der Apotheke vergessen. Was weiß ich, ich habe irgendwie, obwohl ich der Meinung war im Kopf, ich bin total klar, war ich das nicht. Und dann bin ich dahin. Und dann habe ich gesagt, was meinst du, weinen wir gleich? Und dann sagte meine Frau, ja, sicher werden wir weinen, aber gehört ja dazu. Und dann habe ich aber hier angefangen und dann musste ich an den Sänger denken oder den Keyboarder von Depeche Mode. Dieser Blonde, der hatte doch hier oben die Haare und hier waren die doch so wegrasiert. Und dann da musste ich an den denken und dann dachte ich, ach, die sieht ein bisschen aus wie, was weiß ich, Ja, wie dieser Keyboarder von Depeche Mode, das könnte eigentlich auch ganz gut werden. Und das war es dann nämlich auch. Also ich fand es dann überhaupt nicht schlimm und ich habe nicht geweint, meine Frau hat auch nicht geweint. Und natürlich ist es jetzt noch so, dass dieser dunkle Schatten da ist, der wird dann vielleicht irgendwann noch weggehen, weil die Haare dann, die Stoppeln ja auch noch ausfallen und die Augenbrauen noch weggehen oder so. Soweit sind wir aber noch nicht. Ist-Zustand ist jetzt, das Herangehen daran war eine Katastrophe, aber das jetzt ist normal. Also das, es war nicht das Problem. Ich habe am nächsten Tag da Worte für gefunden, dieses Haare abnehmen ist noch nicht mal ein Opfer. Also das ist noch nicht mal so, dass ich jetzt denke, naja, das Opfer muss man bringen. Es ist noch weniger. Es ist einfach wirklich, ziehe ich jetzt eine grüne Jacke an oder eine gelbe? So wenig.
Naja, Prioritäten, ne? In Krisensituationen, also ich habe ja einige tatsächlich auch so mal so für klar, also nicht vergleichbar mit Krieg oder so, also solchen richtigen Dramen, ja, aber einige sehr harte Krisensituationen in meinem Leben mitbekommen auch von heute auf morgen. Und man fängt ja an zu funktionieren. Es ist erstaunlich, wie sehr der Mensch in der Lage ist, sich relativ schnell auf Dinge einzustellen und andere Prioritäten zu setzen. Und wenn es ums Eingemachte geht, dann ist eben plötzlich die Frisur scheißegal, die davor das Wichtigste im Leben hätte sein können. Also die Bad Hair Day ist jetzt im Moment kein Thema, muss man
Was
erstmal
aber
sagen.
noch dazu kommt, und das muss hier auch gesagt werden, es kommt aber auch darauf an, ob jemand sowas tragen kann. Ich kenne nämlich wirklich ganz viele Leute, die sich eine Glatze schneiden.
Ja.
Ich denke, du hast einfach nicht den Kopf dazu. Und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Ich wollte auch mal unbedingt einen Iro haben in meiner künstlerischen Laufbahn. Als der Regenbogen noch was wert war, habe ich mir einen Regenbogen machen lassen hier. Und einen Iro so als Regenbogen. Ich war froh, als das wieder weggewachsen war, weil mein Kopf ist einfach nichts für eine Glatze. Und das war eben, wo ich dann so dachte, ja, es gibt halt Sinéad O'Connor oder die wirklich gut aussieht mit der Glatze. Und es gibt eben auch das Gegenteil. Und meine Frau ist dann Sinéad O'Connor. Als das
Ja.
weg war, dachte ich, ist es alles gut. So. Die Therapie verträgt sie gut, die Werte, meine Frau ist stabil. Viel zu medizinischen Sachen kann ich gar nicht sagen, weil meine Frau mir das auch selber, also sie braucht eine Rückenmarkspende. Die gute Nachricht ist, das Rückenmark ist nicht komplett befallen. Meine Frau hat mir das so gesagt, mit den Worten, du weißt, mich interessiert das sowieso nicht, was die Ärzte sagen. Vieles verstehe ich auch nicht. Ich will ja nur gesund werden und darum kann ich dir nur das sagen. Also ich sitze, der ganze Rückenmark ist nicht befallen, die Werte werden wieder besser, Entzündungswerte sind gerade ein bisschen hochgegangen, sie hat ein bisschen Fieber, das wird alles verhandelt und gemacht, aber es wird nächste Woche entschieden, ob man die nächste Chemotherapie, die wohl wieder etwas härter ist, ob man die dann macht oder eben nicht, aber im Moment sieht alles gut aus. Und die Aussichten, die wir alle haben, also ich hatte tatsächlich aufgrund der Prognosen, die wir von allen Ärzten haben, auch von allen Leuten, die das schon mal hatten, sind, und das ist auch das, was ich meiner Tochter immer weitergebe, und das meine ich auch so, das sage ich nicht, um sie zu trösten, dieser Gedanke, dass meiner Frau etwas zustößt, steht momentan nicht, überhaupt gar nicht im Raum. Es ist einfach nur, was für unsere Familie, weil wir beide selbstständig sind und für Valentina mit ihren Ängsten natürlich eine absolute Katastrophe, diese Zeit und diese ständige Präsenz. Dieses Problem ist ja immer da. Das ist ja etwas, wo jemand sagt, es braucht kein Mensch, diesen Scheiß braucht kein Mensch, weil es ist einfach immer da. Es ist morgens der erste Gedanke, abends der letzte. Es ist immer, immer irgendwie ist es da. Und es kostet unfassbar viel Zeit. Es sind jetzt immerhin noch 5 Wochen, die Vanessa im Krankenhaus bleibt. Und dann kommt sie 1 bis 2 Wochen nach Hause. Und dann sind aus den zweiten 8 Wochen vielleicht, wenn wir Glück haben, 3 geworden. Wenn wir Glück haben. Aber wir können bis Herbst, können wir natürlich alles knicken. Mindestens. Und ja, das ist auch nur, wenn alles gut läuft.
Und jetzt mal zur Einordnung, also gerade für die, die zu Recht ja auch dann sagen, wie ist das entstanden, wie läuft das und so, ich hier aus der sachlichen Ecke. Also die Auftritte, die in der Woche stattfinden, stattfinden sollten, sind halt unter der Situation, dass Valentina in die Schule geht, betreut werden muss, Hund, Dings, und das ist einfach nicht machbar vor dich. Natürlich kann man abends nach Buchholz fahren, ja hier in Hamburg um die Ecke, und kann einen Auftritt machen, gar keine Frage, aber du fährst nicht nach Wuppertal, du fährst nicht nach Dresden, du fährst nirgendwo hin, wenn du nicht am selben Abend wieder zurückkommen kannst, weil man das Kind bei allem, was recht ist, und gerade noch in so einer Situation, ich meine, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du einen Auftritt hast in Dresden und kurz vorher klingelt das Telefon und dann ist Valentina dran, die traurig ist, ein Problem hat oder sonst irgendwas und du kannst nichts machen, musst du auftreten, vergiss es. Also, das heißt, die Auftritte in der Woche sind schon mal flöten. Am Wochenende ist es so, dass man denken könnte, ja gut, da gibt es ja wahrscheinlich immer Freunde, Verwandte, Bekannte, das ist auch alles richtig, das gibt es auch, da gibt es auch immer
Ja.
Angebote, aber du musst ja trotzdem, also das ist ja die Kontaktzeit, die Kinderzeit, das ist ja nicht abhängig von Wochentagen. Es ist ja nicht so, dass am Samstag ein Kind weniger Probleme hat als am Dienstag. Das ist Quatsch, sondern die Probleme kommen, die sind da und da muss man da sein. Natürlich ist es so, dass man den einen oder anderen Auftritt, ich weiß, ihr seid das da durchgegangen, den ganzen Plan. Und es ist auch, glaube ich, als Künstler echt wichtig und du musst dranbleiben. Es ist wie bei Corona. Wir haben bei Corona, bei AIDA, habe ich jede Woche dieses Magazin gemacht, um irgendwie dran zu bleiben, um jetzt nicht alles, was du dir aufgebaut hast, kaputt zu machen dass man plötzlich so weg ist, so ganz. Das geht auch nicht. Aber dieses sorgsame Abwägen jetzt von, das können wir machen und das können wir nicht machen und wie kriegen wir das hin mit Kind und ja, ich darf auch nicht vergessen, da ist ja auch jemand im Krankenhaus, der ja nicht alleine da ist und da fährt man ja auch, du fährst ja praktisch jeden Tag ins Krankenhaus auch, um sie nicht allein zu lassen. Deswegen ist es so, dass die Auftritte einfach jetzt schwer reduziert werden und die Zeit wird zeigen, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und man muss sicher drüber nachdenken oder kann drüber nachdenken oder sollte drüber nachdenken, wie man die künstlerische Tätigkeit irgendwie tatsächlich dann über andere Kanäle oder so weiter ausleben kann. Und das ist wichtig, sicher auch ein Zeitraum, über darüber nachzudenken, wie sowieso Kunst in Zukunft weitergeht und wie man sowas macht. Aber diese Auftritte, dieses Live-Erlebnis kann man ja nicht einfach aufgeben. Das ist Quatsch. Und deswegen muss man
Nein.
jetzt gucken, erstmal im nächsten Schritt, was geht. Aber bestimmend und in der Reihenfolge, weil ja manche Menschen hatten dann so jetzt auch gefragt, weil ja, er war ja neulich, ist er ja aufgetreten. Naja, klar, es wäre auch blöd, wenn er nicht auftreten würde, weil das Gap zwischen dem, was gespendet worden ist und dem, was du eigentlich als Jahresbudget hast und brauchst, ist halt dann trotzdem noch groß. Und du willst ja auch arbeiten. Ist ja nicht so, dass du jetzt sagst, hier,
Genau.
Pille-Palle, ich mach nichts mehr. Nur die erste Priorität ist Valentina, die zweite Priorität ist Vanessa und die dritte Priorität ist, dass du damit klarkommst. Und der ganze Rest hat sich dem bitte jetzt im nächsten Jahr, 1,5 Jahren unterzuordnen. So, und das ist, glaube ich, für jeden nachvollziehbar. Und wenn ich sehe, was ich für Nachrichten auch bekommen habe darüber, ne, wie das Verständnis ist der Menschen für diese Situation, dann geht eigentlich mehr Liebe und Zuneigung und Verständnis geht nicht. Ich finde es trotzdem wichtig, dass man es erklärt, weil wer nichts erklärt, wird erklärt. Und das ist das Schlimmste, was einem passieren kann.
Also ich kann natürlich auch sagen, es ist natürlich auch so, jetzt mal nur mal Beispiele jetzt. Wir haben jetzt hier an diesem Wochenende ist jetzt, wir fahren heute nach Lübeck und morgen nach Celle und wir würden übermorgen nach Dresden fahren. Und ich hatte mich schon erwischt dabei, irgendwie, ja, also morgen heute nach Lübeck, morgen nach Lübeck. Heute nach Lübeck geht, fahren wir hin, fahren wir heute Nacht wieder zurück. Morgen nach Celle ist dann schon so, ja, ich bin morgen früh da, aber morgen Nachmittag bin ich schon wieder weg. So, und dann morgen Abend geht sie auch mit meiner Nichte und so, gehen sie zusammen auf ein Konzert und dann schläft sie bei meiner Nichte. So, dann hatte ich aber schon im Kopf, so, ich muss sie dann bei meiner Nichte aber abholen und weil meine Nichte arbeiten muss am nächsten Tag um 12. So, ich muss sie aber dann um 8:30 schon abholen, weil ich nach Dresden fahren muss. So. Und das war so wohl wieder so ein Punkt, wo ich gesagt habe, nein, das mache ich nicht. Ich muss für meine Tochter da sein und ich will auch für meine Tochter da sein, für meine Familie da sein. Diese beiden Termine, die wir jetzt spielen, das kann man machen, aber ich fahre nicht 6 Stunden nach Dresden. Und wer kann jetzt wieder und wo gebe ich mein Kind ab? Und das mache ich nicht. Ich bin für mein Kind zu Hause. Und wann ich das in Zukunft tue und wie und was, ich weiß, wir haben da noch 3 Auftritte abgesagt, aber wir haben jetzt dann erstmal gesagt, wir warten dann erstmal, wie wir die nächsten Auftritte, da werden wir noch mehr absagen müssen. Was aber auch dazu kommt, ist, das Jahr, das wird ja auch dem geneigten Zuschauer aufgefallen sein, dass ich ja quasi gar keine Werbung machen kann. Und es ist einfach dann so, dass du auch keine Tickets verkaufst. Also unsere Ticketstände stehen eben auch in vielen Städten still, weil ich keine Werbung machen kann. Da geht auch, natürlich gehen da Einnahmen verloren. wenn du, es ist, ich weiß nicht, das hat sich ja alles so geändert. Das ist auch ein bisschen so, was mich so ein bisschen unmutig oder missmutig macht, wenn es um Veranstalter geht. Da hat sich in der Kleinkunst was getan, worüber man vielleicht in einem der nächsten Podcasts auch mal sprechen kann, dass viele Veranstalter mittlerweile, die sitzen dann da in ihren Theatern und suchen sich nur noch aus, welche Künstler sie buchen, die nämlich, die ihnen die Häuser voll machen. Früher war das so, dass die Veranstalter die Häuser voll gemacht haben und du als Künstler da aufgetreten bist. Mittlerweile musst du dir den Arsch aufreißen. Und wenn du nicht genug Follower hast und nicht genug Zuschauer mitschleppst in dieses Theater, dann wirst du da einfach gar nicht mehr gebucht. Das heißt, das hat sich auch alles sehr verlagert. Das heißt, die Künstler müssen jetzt rund um die Uhr bei Twitter und bei Instagram und bei Facebook dauernd irgendwelche Bildchen und Sprüchchen und nochmal eine Ankündigung, was weiß ich, posten. Und wenn sie das nicht machen, dann weiß gar keiner mehr, dass du da irgendwo auftrittst. Weil Veranstalter, das hat sich ausgelagert. Das ist jetzt beim Künstler. Ich merke das jetzt zum Beispiel. Diese Reeperbandenshow oder so, die ich habe, oder in Osnabrück, wo wir die Tickets ja selber verkaufen über Eventim, da gehen keine Ticketverkäufe mehr, weil ich nicht jeden zweiten Tag poste, ich bin da. Weißt du, das ist auch eine Sache, worüber ich mal sprechen möchte, was sich so in der Kleinkunst auch getan hat und weshalb ich auch zukünftig tatsächlich, das hast du ja vorhin angedeutet, mal neu bewerten möchte, was ich überhaupt mache, wann, wie, was, wann und wo. So, für mich ist das ja auch so ein bisschen, was hier alles passiert, ist ja auch, ich weigere mich einfach zu glauben, dies ist ein Scheißjahr. Ich versuche das so zu sehen, dieses Jahr ist das Jahr der Veränderung. Denn wir haben ja nun auch noch mit unserem Tourauto auch noch, wir haben ja dann neulich auch noch, als wir von Wiesbaden, überleg mal, du fährst 6 Stunden oder 7 Stunden nach Wiesbaden und fährst dann zurück und wir bleiben mit dem nagelneuen Auto, was Yvonne sich gekauft hat, wo ich ja gar nichts mit zu tun habe. Mit dem nagelneuen Motor bleiben wir auf der Autobahn liegen und stehen 3 Stunden an der Autobahn. Und das war an dem Tag, als meine Tochter wiederkam vom Skiurlaub, wo ich dachte, jetzt bin ich nachher nicht rechtzeitig am Bus und kann die abholen. Also,
Die
so.
Geschichte muss man sagen mit dem Auto. Ich habe heute Morgen gerade auch eine tolle
Oh.
Autogeschichte erlebt.
Ich habe ja
Die
ein
Geschichte mit dem
Bahnhaar schräg stehen, das macht mich irre.
Freunde, das
So.
sind die Themen. Das sind die Themen.
Das ist
Das
ganz furchtbar. Ich färbe
schräg
ja
stehende
meinen Bart.
Barthaar.
Siehst du, ich färbe meinen Bart, da ist der Ansatz.
Ja.
Und durch diese Farbe stehen die manchmal und dann kitzeln die mir hier immer an der Nase rum. So.
Und gerade wir möchten keine kitzelnde Nase haben. Das ist etwas, was wir gar nicht gut ertragen
Nein,
können.
nicht mehr.
Was das Auto angeht, dieses Auto muss man sich vorstellen, sie hat das Auto im Prinzip ein neues Auto gekauft. Das Auto hat von Anfang an nicht funktioniert. Da hat der
Nein.
Händler gesagt, er kann nichts tun. Dann ist es irgendwie zu einer anderen Werkstatt gegangen. Da haben die einen neuen Motor eingebaut und der ist bei der ersten Fahrt
Und
explodiert.
diesen neuen Tor, da hat die ein halbes Jahr, hat die da drauf gewartet. Ein halbes Jahr sind wir mit diesem roten Audi, was weiß ich, mit dieser Wanne rumgefahren. Und sie hat sich darauf eingelassen, was ja auch wirklich für Yvonne spricht, dass sie gesagt hat, okay, was soll ich machen? Also gut, die bauen da einen neuen Motor ein. Und dann fahren wir damit los. Und der ist bei der ersten Fahrt und ich habe geschlafen auf dem Beifahrersitz. Ich höre nur, Yvonne, hast du das gehört, was? Und dann so, ey, und ich so, was, was, was? Das hat gerade ganz laut geknallt. Ich glaube, der Wagen ist kaputt. Und dann sind wir ausgerollt. Und ich war im Radio.
Du warst im
Leider haben die
Radio.
nicht den Namen gesagt. Die hätten ja noch sagen müssen, auf der Autobahn so und so, fahren Sie vorsichtig, da steht K-Ray. Nein, sie haben gesagt, da stehen zwei Leute, die sind liegen geblieben im Auto. Weil ich habe Bekannte, die da wohnen.
Ja.
Und die haben gesagt, da standen zwei Leute auf der Autobahn so und so. Wart ihr das? Weil wir das dann natürlich. Und das waren wir. Und die Eltern von meiner Grafikerin Insa, die haben gesagt, wir haben gerade den K da stehen sehen am Straßenrand mit Yvonne. Die standen beide am Straßenrand und haben beide telefoniert.
Ja, und das Auto war doch irgendwie zu auch noch, ne? Man kam da nicht mehr rein, oder
Genau.
was?
Ja. Der schön war der Abschleppdienst. Der Abschleppdienst ist dann gekommen. Und dann hat er gesagt, ja, ich steige mal einmal gucken. So. Und es war so ein ganz cooler Typ. Und der stieg dann aus, guckte uns an und sagte, da dreht sich nichts mehr.
Ja.
Da dreht sich nichts mehr. Dann haben die den Wagen abgeschleppt und dann, ja, dann müssen wir die Sachen da hinten raus. Ach so, die Polizei hat gesagt, warum wir keinen Warnwesten und keinen Warndreieck auf. Ja, Kunststück, wir kriegen den Wagen nicht auf. Wir haben nur
Ja.
die Fahrertür aufgekriegt, aber der Wagen ist ja völlig bepackt. So, und hinten. Waren wir
Das
auch da?
muss man sich vorstellen. Da sind ja das ganze technische Equipment auch drin und alles das. Alles das, was man braucht, ist da drin in
Ja.
diesem Wagen beim Regen auf der Autobahn in Kassel irgendwo.
So, darum, also das war für mich dann herausfordernd. weil ich einfach dachte, jetzt schaffe ich das nicht rechtzeitig nach Hause, jetzt kann ich meine Tochter noch nicht mehr abholen. Jetzt muss ich die schon alleine abholen aus dem Skiurlaub. Und jetzt kann ich die gar nicht abholen, womöglich. Aber nein, das hat ja dann alles geklappt. Und deshalb, für mich ist dieses Jahr im Moment, du merkst ja, das hast ja vorhin gemerkt, also manchmal ist es so, diese Emotionen kommen aus dem Nichts. Dass du, manchmal ist es so, die Leute fragen, wie geht's dir? Und du denkst gerade, nö, ist alles gut. Und dann aber mit mir fängst du wieder an zu weinen, weil dich das von irgendwo wieder einholt. Aber grundsätzlich ist das für mich so, das ist das Jahr der Herausforderungen. Die Stimmung im Großen und Ganzen ist bei mir, es ist alles scheiße, es ist alles scheiße, es ist alles scheiße, bis ich mich dann zurückhole. Gestern zum Beispiel habe ich, ich weiß nicht, ob das der geneigte Zuschauer nachempfinden kann, gestern, wir haben nämlich auch wirklich tolle Freunde. Also wir haben tolle Freunde, die ich nur anrufen brauche, dann gehen die mal mit dem Hund. Aber das machst du natürlich auch nicht. Also ich mache das schon, wenn es nötig ist. Aber ich will erst, ich bin noch in dem, ich baue mir einen Routinemodus. Ich will möglichst viel, weil meine Frau das auch alleine gemacht hat. Also will ich das ja möglichst auch machen. So, aber gestern habe ich meine Freundin Joanna, der habe ich dann gesagt, kannst du vielleicht mal einmal mit dem Hund gehen, dann könnte ich hier sauber machen. Und das war total toll für mich, weil die ist dann mit dem Hund gegangen. Und für mich ist es jetzt total schön, dass ich hier die ganze erste Etage durchgefegt und gewischt habe und alles gesaugt habe, diese scheiß kleinen Steinchen, die man alle unter den Schuhen hat von diesen blöden Salzstreuen und Streugut draußen.
Wenn Salz wäre, hättest du nichts unter den Schuhen. Das ist
Ja,
dieses
alles
Streugut.
überall knistert und knirschte das
Ja.
hier. Und ich habe dann das hier alles hochgenommen und habe hier gesaugt. Und ich weiß, dass meine Frau irgendwann, als sie nach einer Woche aus dem Krankenhaus kam, da hat sie gesagt, ich will ja nichts sagen, aber ich habe nur gedacht, oh Gott, meine Treppe. So. Und dann bin ich gestern mit dem Staubsauger hier diese ganze Treppe hoch und runter gelaufen, habe die dann auch gemacht. Und ach, ich habe dann den Weihnachtsstern auch mal abgenommen, der bei uns noch draußen an der Haustür hing.
Ja.
Und ja, ich habe also, und das war schön. Und ich habe dann meine Tochter gefragt, sag mal, fällt dir das eigentlich auf, dass ich hier sauber gemacht habe? Oh ja, Papa, das fällt mir auf. Und dann dachte ich auch, das ist auch schön. Und dann habe ich meine Frau gefragt und habe das meiner Frau erzählt. Und sie sagte dann auch, nee, nee, Valentina ist das schon ein bisschen, die ist schon ein bisschen verwöhnt. Die hat neulich zu mir gesagt, Mama, kannst du mal bitte mal das Sofa aufräumen? Weil da immer alles so drapiert ist, da ist immer eine Decke so und eine Decke.
Ja.
Meine Frau hat nicht einen Teppich, meine Frau hat drei Teppiche übereinander, wenn sie das mal da so sieht.
Warum das?
Weil das so ist.
Das ist interessant. Vor allem, weißt du, was für eine Art von Teppich? Ist das designig oder ist das zweckmäßig oder was ist
Nee,
das?
das ist,
Interessant.
Teppiche liegen bei uns nie gerade und nie einer. Es sind immer drei übereinander.
Okay. Deswegen habt ihr auch keinen Saugroboter, klar.
Genau.
Weil der
Genau.
würde den Teppich einfach wegfressen,
Und
genau.
das Fell ist der Fressteppich von Rosa. Alles,
Ja.
was Rosa zu fressen kriegt, schleppt sie auf diesen Teppich und da isst sie das dann mal eben.
Wir haben nur vorne im Flur einen Teppich, und zwar einen großen, weißen, sehr dicken Teppich, damit die Hunde da im Kreis laufen können. Wobei der ist ein der ist nicht weiß, der ist so Grayish oder so. Und der ist von Ikea. Und wenn da irgendjemand Dreck drauf macht, irgendwann, und der geht nicht mehr sauber, dann wird er einfach für 39 € ausgetauscht.
Ja.
Ansonsten sind wir teppichfrei. Wir haben hier Holzfußboden. Was die Couch angeht, da haben wir das Problem. Wir haben zurzeit 5 Hunde, weil wir haben einen Hund zu Gast im Moment gerade, weil meine Tochter ja auch im Krankenhaus ist und die kann auf ihren Hund nicht aufpassen. Deswegen ist jetzt der feine Eddie ist jetzt auch hier. Das heißt, unsere Sofas sind reichhaltig und groß, es ist nur kein Platz mehr für mich. Wenn ich
Ja.
ankomme, liegen überall Hunde und ich kann dann im Stehen Fernsehen gucken oder so. Das ist ein bisschen
Ja.
mein Thema zurzeit, aber das ist Jammern auf hohem Niveau, insofern.
Und ich hoffe, bei deiner Tochter ist es auch nichts Ernstes.
Doch. Ist ernst, aber es ist im Griff. So. Ist so. Es kommt in unserem Umfeld, ich sage es dir, wie es ist. Und ich will jetzt nicht anfangen mit Corona und bla und hin und her und so, aber es ist
Es
wirklich,
ist eigenartig, oder nicht?
ja, es ist eigenartig und die Einschläge kommen näher und ich fange jetzt langsam auch schon an, mir immer Gedanken zu machen, wenn ich irgendwas habe, ob es irgendwas Schlimmes ist und so, ist ganz furchtbar. Und das Alter ist auch eine Sache, die echt an mir nagt. Also ich komme damit überhaupt nicht klar, obwohl ich ja gut gelaunt bin und ich bin froh, dass ich meine Sendung morgens immer habe, weil ich dann immer eine Stunde komplett auf einer anderen Welt, in einem anderen Film unterwegs bin. Und ich habe richtig geile Entwicklung im Moment gerade, weil ich mich entschlossen habe, jetzt meine Selbstständigkeit. Ich hatte ein Angebot und habe seit Silvester, seit Weihnachten darum gedoktert, ob ich da diesen Job annehmen soll. Aber dazu hätte ich eben nach München gehen müssen und meine Frau wäre sowieso nicht mitgekommen. Natürlich nicht, macht auch keinen Sinn. Wir haben ja gerade ein Haus gekauft oder unser Haus verkauft und ein anderes gekauft in Hamburg. Und ich habe auch keinen Bock auf den Montag bis Freitag wieder irgendwie dieses zu machen, was ich mein Leben lang gemacht habe, nämlich anderen Menschen zu verkaufen, warum ich einen guten Job mache. Das gehört mit dazu, das ist total okay und ich habe auch kein Recht, mich zu beschweren. Und ich hatte tolle Jobs und super Herausforderungen. Es hat unglaublich Spaß gemacht, aber ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und die einzige Beständigkeit in der ganzen schwierigen Zeit jetzt ist das, was ich mit Bobs TV mache. Das macht mich glücklich, das macht mir Spaß. Das, was wir hier machen, macht mich glücklich, macht mir Spaß. Das, was ich mit Jens oder mit anderen Leuten mache, macht mich glücklich, macht mir Spaß. Und ich möchte gerne das weitermachen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das finanziell auf die Reihe kriegen soll, aber es ist mir egal, weil ich glaube, mit 64 Jahren darfst du einfach sagen, weißt du was, ich mache jetzt das, wozu ich Lust habe. Und ich habe eigentlich auch ehrlich gesagt, rein Jesusmäßig, guckt er sich das von oben an und sagt, der Typ hat's verdient. Und wir werden das jetzt gemeinsam durchziehen und wir werden dann eine tolle Sache aufbauen und das wird alles gut werden. Und deswegen habe ich den Job dann abgelehnt. Da waren die ziemlich erstaunt, ehrlich gesagt, weil sie damit nicht gerechnet hatten, weil es auch tatsächlich natürlich um Geld geht und so. Aber ich gehe jetzt nicht den Weg, den ich immer gegangen bin, weil mir das letzten zwei Male hier in Hamburg schon schlecht bekommen ist, dass ich da was gemacht habe und anderen Leuten für andere Leute eine Dienstleistung gemacht habe, die von meiner Branche wenig verstehen und eigentlich nur einen Schuldigen suchen und mich, muss man sagen, der Letzte jetzt mich so richtig verarscht hat. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Ich mache mein Ding und tatsächlich muss ich sagen, dass meine Community oder auch unsere Community ist mir mehr wert als Geld, ist mir mehr wert als dieses Leben, was ich vorher hatte, bei allem, was daran auch toll ist. Und ich glaube, dass und das merkt man jetzt ja auch gerade an der Situation jetzt bei dir, aber auch sonst. Ich glaube, dass eben, wenn man den Menschen Freude bereitet und wenn man ihnen, sagen wir mal so, eine ehrliche Leistung abliefert, dass sie auch bereit sind, das zu unterstützen. So, und
Ja.
darauf baue ich jetzt.
Ja.
Insofern.
Und also das kann ich auch nur sagen, das ist auch für mich der Weg und ich fand es interessant, um nochmal kurz auf Nikolai zu kommen, dass der dann gesagt hat, danke, dass du mir das gesagt hast, dass ich ihm gesagt habe, lass die Leute nicht
Ja,
alleine.
kannst du mir einen Gefallen tun? Kannst du Nikolai bitte mal meine Nummer geben oder uns vernetzen? Weil ich würde gerne mit dem ein Interview führen, weil dieses Thema ist ja ein unglaublich spannendes Thema. Und ich glaube, ich habe da noch mal Zugang zu ganz anderen Kreisen, die
Ja.
im Moment vielleicht mit ihm gar nichts zu tun haben. Und der ist ja, also ich finde das, was er macht, ich kenne sein Programm, ich habe es auch schon live gesehen, das, was da erzählt wird, ich weiß genau, warum die das erzählen. Das ist genau das Gleiche wie bei dir. Da gibt es die Menschen, die erzählen, die nehmen sich einen Satz raus und haben nicht mal verstanden, warum der Satz fällt. Also der sagt Negerkuss, ja, dann sagt man so wie, oh Gott, wie furchtbar ist das denn? Nein, es gibt einen Grund, warum das gesagt ist. Und es geht um, dass die Menschen mal merken, über was sie sich Gedanken machen in einer Zeit, wo sie sich über ganz andere Sachen Gedanken machen sollten und so. Darum
Es
geht's.
ist aber auch seine Einstellung. Also,
Ja.
und die darf man aber haben. Also, er hat mir
Natürlich.
jetzt ein Beispiel genannt, zum Beispiel. Er sagte, mit dieser Schwarze, der da nicht mit ihm aufs Plakat wollte, der hat ihn muffelig behandelt. Und dann sagt er, ich bin dann schon derjenige, der dann dahin geht und sagt, warum redest du denn eigentlich den ganzen Abend nicht mit mir? Ja, mir passen deine Ansichten nicht und so, du bist ein schlechter Mensch. Und dann sagt Nikolai, und Nikolai Binder ist alles, aber kein schlechter Mensch. Und
Nein.
dann hat er gesagt, warum bin ich denn ein schlechter Mensch? Ja, weil du schlecht über die Migration sprichst. Und dann sagt Nikola, ich spreche da nicht schlecht drüber, ich bin gegen die Massenmigration.
Anonyme,
Und
unkontrollierte
ich kann dir auch
Massenmigration.
sagen, warum. Und dann sagt er,
Ja.
ich bin dem dann mit Statistik, ich habe ja die Zahlen, ich bin dann mit
Ja.
Statistiken und Zahlen gekommen. Und dann wollten da, und dann kommen diese Leute immer ins Eiern und sagen, ja, ich will da gar nichts drüber hören und so, das ist so und so. Und das ist ja das, was in der Gesellschaft auch eben immer passiert. Darum, ich bin ja gespannt, was jetzt am Sonntag passiert. Wir müssen nämlich jetzt gleich aufhören. Ich muss tatsächlich wieder ins Krankenhaus. Am Sonntag bin ich ja im Thalia-Theater.
Oh, ich bin am Samstag da.
Ja, und ich bin ja, bin als Zeuge geladen.
Hast du gelesen? Hast du die Ankündigung, die Programmankündigung gelesen?
Ja, ich habe mir auch das angeguckt von den letzten Jahren und vom letzten, vom vorletzten Jahr war das auch in Wien, ist das gelaufen.
Ja.
Und habe mir auch diese Statements und die Plädoyers angehört. Ja, also ich bin als Zeuge da geladen. Die machen ja, für den, der es gerne wissen möchte, wir posten. Ich kann das ja mal hier drunter setzen nachher. Das macht ja Yvonne. Die Veranstaltung, wie heißt die Veranstaltung?
Die heißt irgendwie, warte, kann ich gucken? Ich habe ja Karten dafür. Nee, kann ich jetzt nicht gucken. Warte mal, wo kann ich das denn gucken? Das heißt irgendwas Gericht für Deutschland oder es, auf jeden Fall geht es darum, also eigentlich geht es darum, die AfD vorzuführen. Also ich glaube, irgendwo, das steht da hinten, das ist die Agenda
Also Sie
sozusagen.
sagen, Sie möchten darüber ein
Ja,
Gerichtsverfahren
ja.
darüber, ob man die AfD verbieten soll oder nicht. Ein Gerichtsverfahren, was über 3 Tage läuft, mit Frau Däubler-Gmelin oder wie die heißt, diese Richterin, die es gab, mit richtigen Staatsanwälten und richtigen Rechtsanwälten und richtigen so. Aber das Ganze ist natürlich links, sehr links eingefärbt und mein ganz spezieller Freund Michel Abdollahi ist auch da. Und ich bin halt geladen zum Thema Gericht.
Prozess, das heißt Prozess gegen Deutschland.
Prozess gegen Deutschland.
Prozess
So.
gegen
Ist
Deutschland,
schon
genau.
im letzten Jahr schon einmal in Wien gelaufen und da ist es ziemlich entlarvt worden, auch von den Leuten, weil die tun ja so, als wäre es eine völlig neutrale Gerichtsverhandlung. Und das ist es natürlich nicht, weil selbst die Einladung und der ganze Text ist ja schon sowas von durchgegendert, dass man
Ey.
einfach auch sieht, dass das alles so links
Sie
ist.
haben geschrieben, Sie haben bei Jens Lehrig, der ist ja auch da, der ist auch, glaube ich, als Zeuge oder so da am Samstag. Und da haben Sie in der Beschreibung, wer das ist, haben Sie reingeschrieben, er wird irgendwie als rechts eingestuft. Ja, was soll die Scheiße? Der hat
Wo
mit
hast du
rechts
denn
überhaupt
die
nichts zu
Beschreibung
tun.
gefunden? Weil ich bin da nur an mein Name.
Ja, nee, da gibt's in der Programmbeschreibung sozusagen steht das drin. Das habe ich gesehen. Und dann steht da drin unter Jens Lehrig irgendwas wie, dass der eben von also es ist so geschrieben wie nach dem Motto, wird von vielen als rechts eingestuft oder als, ich glaube sogar noch, steht noch sogar Corona-Leugner drin oder so ein Scheiß. Also das ist in dem wie es beschrieben ist, weißt du schon, wessen Geistes Kind die sind. Ich meine, gut, das Thalia-Theater und das Hamburg und so brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ich glaube, es ist schon auch eine Diskussion. Geht man da hin oder geht man nicht hin, weil man eigentlich ja schon weiß, dass man eigentlich vorgeführt wird und das ist eigentlich unwürdig. Aber ich gehe da deswegen hin, ich bin im Publikum nur, also ich bin nicht da als Zeuge oder so und arbeite sozusagen nicht, sondern bin da nur als, um es anzuhören. Und ich werde darüber berichten, was das für eine Veranstaltung ist. Und ich glaube, es macht Sinn, dass man da hingeht und vielleicht darf man ja auch mitdiskutieren, dann bin ich natürlich prädestiniert mit meiner Brille am Start.
Ja. Ja, also ich bin am Sonntag da und ich bin schon von mehreren Leuten gewarnt worden. Sag mal, bist du wahnsinnig, dass du da hingehst und so? Aber auch da, das ist auch ein Ergebnis dessen, was passiert ist. Ich habe ja einfach nichts zu verlieren. Ich weiß einfach, dass ich eine große, solidarische Community hinter mir habe. Und im
So ist es.
schlimmsten Falle schlachten die mich da. Mag ja sein, dass die mich da auf der Bühne schlachten, aber dann ist es noch ein Beweis mehr dafür, wie diese Leute mit Leuten wie mir umgehen. Das
Ja.
ist einfach so. Natürlich werde ich werde den mal sehen. Also ich habe mir schon ein bisschen eine Strategie zurechtgelegt. Ich werde auf keinen Fall jammern. Ich werde auf keinen Fall mich beklagen oder mich rechtfertigen, sondern ich werde einfach das so sagen, wie ich es ja auch immer sage. Ich empfinde ja auch meine Arbeit nicht als Jammern, sondern als immer wieder Aufzeigen dessen, was hier schiefläuft. Nämlich, ein staatlich geführtes Theater hat nicht das Recht, Künstler auszuladen, deren politische Meinung ihnen nicht passt. Denn sie schlagen dem Publikum die Tür vor der Nase zu. Das Publikum entscheidet, was es sehen möchte und nicht der Intendant eines staatlich unterstützten, durch Steuern unterstütztes Theater.
Und das Ganze findet statt im Rahmen von bestehenden Gesetzen, die über die Jahre hinweg
Genau.
bewiesen haben, dass sie komplett in Ordnung sind, die geschaffen worden sind aus bestimmten Gesetzen. Verfassung, Grundgesetz ist ja eine Übergangsgeschichte eigentlich, wenn man da genau drauf guckt, weil das, glaube ich, es gab, glaube ich, keine Verfassung, solange Deutschland, BRD und DDR getrennt waren und sowas alles. Insofern, da gab es dann immer das Grundgesetz. Aber anyway. Diese Regeln, die da drin stehen, sind picobello in Ordnung. Über die Jahre haben sie funktioniert. Und das, was jetzt passiert, und das ist so meine Erkenntnis der letzten Woche, was ich wirklich unglaublich lustig finde, ich habe immer gedacht, dieses unsere Demokratie-Gequatsche, dieses Elende, ja, dieses einen neuen Begriff schaffen, um so zu tun, als würde es eine bessere Variante von etwas Bestehendem sein, in Wirklichkeit aber über unsere Demokratie eine Diktatur einführen zu wollen, Meinungsdiktatur, Gesinnungsdiktatur, Gesundheitsdiktatur, whatever. Das Ding, habe ich gedacht, ist eine Erfindung der SPD aus irgendwelchen geheimen linken kreativen Kellern. Falsch. Das ist Original Zitat aus dem Buch von 1980, der Biografie von Erich Honecker. Das ist kein Witz. Da ist immer die Rede von unsere Demokratie und was man für unsere Demokratie und wie man unsere Demokratie und gegen die Feinde und der ganze Quatsch. Da kann man das nachlesen. Ich habe mir das Buch jetzt bestellt, das gibt es noch bei eBay, und da werde ich das jetzt mal genau recherchieren. Aber da ist die Rede von unserer Demokratie. Freunde, ich sage nur eins, Obacht. Und du hast völlig recht. Du hast sowieso nichts zu verlieren. Die Leute, die zu dir, die dir gegenüber solidarisch sind, die freuen sich darauf, ja, wenn sie da dich irgendwie scheiße behandeln, um dann deinen Bericht zu hören und vielleicht dafür zu sorgen, dass sowas in der Zukunft nicht mehr passiert. Ganz
Genau.
einfach.
Und das wird mir auch zeigen, vielleicht überzeugen die mich ja auch. Und ich werde sagen, okay, ihr habt recht, dann werden wir sehen, wie die mit mir umgehen. Aber schon allein der Umstand, dass Michel Abdullahi dabei ist, der seine Talkshows im U-Boot macht, also
Ja.
ja, mein Lieber, was sagt das Holzwurm-Mama abends zu ihr, zu seinen Kindern?
Na?
Ab ins Brettchen.
Ja. Sehr schön. Das ist das beste Ende von so einer Sendung, tatsächlich. Und ich habe mich sehr darauf gefreut. War ein bisschen aufgeregt am Anfang, weil ich dachte, wie kann das alles werden? Aber du hast einen feinen Vortrag gehalten. Es ist, glaube ich, alles erklärt. Wir haben trotzdem, glaube ich, ein bisschen gute Laune verbreitet und was erzählt. Und in der nächsten Woche werden wir außer einem Update über die aktuelle Situation dann in gewohnter Art und Weise wahrscheinlich diese Sendung machen.
Das nehme ich auch an und auch meine rosa Spaziergänge werden wieder kommen und so. Ich habe das alles ja alles gelassen und ich weiß auch noch nicht, inwiefern ich das wieder hochfahre, weil die Familie und das Kind hat Priorität.
Ja, genau so machen wir das. Ich wünsche dir einen frohen Tag, schöne Grüße an Frau, Kind, Familie, Hund und alles, was dazugehört.
An euch auch.
Wir
Und
bleiben in
alles
Kontakt.
Gute für deine Tochter.
Alles klar, bis dann.
Tschüss.
Tschüss.